Wir werden Rückschläge als Teil des Lebens mehr akzeptieren und wir könnten dann auch das Positive besser bewerten und wir würden ein gesamtheitliches Bild bekommen. Heute haben wir viele junge Menschen, die in die Arbeitswelt kommen und sehr starken Fokus auf das Minus haben. Immer Überstunden machen, das muss ich nur machen, nö, da gehe ich lieber in den nächsten. Also während wir Kohorten davor im Arbeitsmarkt haben, die es inkludiert haben, gesagt, okay, das Minus gehört genauso wie das Plus dazu, muss man halt mal machen. Man muss auch mal am Wochenende arbeiten, zum Beispiel Feuerwehr, Polizei, Kranken oder nachts, das gehört einfach dazu, das ist Teil davon und dadurch nehme ich es weniger stark negativ wahr. Das wäre zum Beispiel eine Folge davon, dass wir die negativen Dinge zwar wahrnehmen, aber nicht so als belastend wahrnehmen, weil die werden eben kommen, die gehören eben alle auch dazu und das ist ein wichtiger Punkt, das ist auch sehr wichtig für die Kinder und das ist ein großes Rüstzeug, das wir mitgeben.
Hey, Chris Durell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Mein heutiger Gast ist der Generationenforscher und Psychologe Dr. Rüdiger Maas. Rüdiger war schon einmal hier im Auf und Ab Podcast, wo wir über sein Buch Generation lebensunfähig gesprochen haben. Es hat mich sehr geprägt. Viele von euch hat es gefallen. Es ist eine der Episoden, wo wir ungewöhnlich viel Feedback und Zuschriften bekommen haben, denn er bringt auf den Punkt, was falsch läuft im Umgang mit den jungen Menschen. Und er hat ein neues Buch geschrieben, das heißt Mir ist langweilig, warum Eltern keine Entertainer sein müssen und Frust unsere Kinder stark macht. Ich selbst bin jetzt mittlerweile Vater von 2 Söhnen. Bei unserem ersten Gespräch war ich noch kein Vater. Ich kann sagen, einige von diesen Aussagen in dem Buch würde nicht sagen, triggern mich, aber zumindest bringen mich sehr stark zum Nachdenken. Und ich glaube ganz fest daran, dass sich viele Krisen in unserem Leben oder der Umgang damit, wie wir die Höhen und Tiefen, die Auf und Abs des Lebens managen, auch daraus ableitet, welche Fähigkeiten wir als Kinder mitbekommen haben. Und Rüdiger ist wirklich einer der Top-Experten darin, zu zeigen, wie aktuelle Verhaltensweisen, gut gemeinte, aus Liebe motivierte Verhaltensweisen der Eltern dazu führen, dass ihre Kinder im späteren Leben einfach nicht ganz so glücklich werden und nicht die Fähigkeiten mitbekommen, die in dem Leben gut tun würden. Es ist ein richtig schönes Gespräch geworden über die aktuellen Probleme, die wir haben rund um das Thema Druck auf Eltern, dieser Zwang oder dieses Ziel, Kinder immer entertainen, bespaßen zu müssen, unterhalten zu müssen, die Angst, nicht früh genug zu fördern, dass Kinder abgehängt werden, all die Dinge, die moderne Eltern heutzutage entsprechend zu bewerkstelligen haben, aber es ist nicht nur eine Episode für Eltern geworden, sondern wir sprechen auch um uns, um Erwachsene, um Handysucht. Wann geht Handysucht los? Was hat das für Auswirkungen? Und. Also eine wirklich nicht nur unterhaltsame, sondern sehr, sehr inspirierende und lehrreiche Episode. Deshalb würde ich vorschlagen, wir gehen direkt rein in das Auf und Ab mit Dr. Rüdiger Maas. Rüdiger, ich habe es gerade im Vorgespräch gesagt, ich freue mich ganz besonders auf dieses Gespräch, weil wir über Dinge sprechen werden, die sehr relevant für mich aktuell sind. Also es ist ein sehr egoistischer Antrieb, dass ich dich heute gefragt habe, ob du zu mir kommst. Aber das Gute ist, tausende von Menschen, die zuhören, haben genau die gleichen Fragen, Herausforderungen. Deshalb ist eine Win-Win-Situation und vielleicht ja sogar auch für dich eine Win-Win-Win-Situation. Meine erste Frage an dich. Wir kennen uns jetzt schon gut 3 Jahre und du hast mir mal erzählt, dass du deine Bücher immer an gefährlichen Orten auf der Welt schreibst. Und meine erste Frage ist, dieses Buch Mir ist langweilig, ist das wieder an einem gefährlichen Ort entstanden und wenn ja, wo?
Ist ja immer relativ, ne? Also ob die Orte am Ende gefährlich sind oder nicht, das war in Burkina Faso, habe ich das geschrieben und war gar nicht so einfach reinzukommen, also braucht ein Visum wie in fast allen afrikanischen Ländern gefühlt und die haben mir das zu spät gegeben. Dadurch, da war eigentlich die Flugdaten und so weiter alles weg. Ich habe das storniert und habe aber dann, als ich das Visum dann später bekommen habe, einfach meinen Flug nochmal aktiviert und bin dann doch geflogen. War auch gefühlt der einzige Tourist dort. Aber ich habe da ganz spannende Sachen erlebt. Ich bin also in einen Ort gegangen, der ist ungefähr eine Stunde weg von der Hauptstadt. Ouagadougou heißt die Hauptstadt. Und eine Stunde weg davon ist ein Ort, wo die Einheimischen mit Krokodilen in Koexistenz leben. Das sind etwa 200 Krokodile. Und wahrscheinlich ist das Dorf auch, ich habe jetzt die Leute nicht gezählt, aber ungefähr genauso groß. Also und die Einwohner oder die Dorfbewohner kannten alle Krokodile mit Namen, mit Alter, wie alt die sind. Da waren teilweise uralte Krokodile dabei. Und die haben auch einen Friedhof, wo sie diese Krokodile beerdigen. So. Und die Krokodile und die Menschen tun sich gegenseitig nichts. Die Menschen füttern die, zum Beispiel mit Hühnchen oder Hühnern oder wie auch immer. Man kann auch auf die Krokodile, wenn man so will, sogar drauf sitzen, man kann die streichen, die tun den Menschen nichts, jedenfalls den Einheimischen dort nicht. Ich habe es natürlich auch ausprobiert und umgekehrt, es fand ich einen ganz, ganz faszinierenden Ort und genau, und da habe ich dann einfach mein Buch oder dieses Buch eben geschrieben.
Jetzt ist Reisen ja nicht deine einzige Leidenschaft, sondern auch Forschen. Und dafür bist du heute hier. Wir werden kein Adventure-Gespräch hier führen, sondern ich verfolge deine Arbeit sehr intensiv, weil sie sehr relevant für mich ist. Du kümmerst dich im Wesentlichen darum, wie wir Generationen verstehen können und Rahmenbedingungen so kreieren können, dass sie gut gedeihen können, kann man das ganz grob so sagen?
Genau, also ich versuche quasi die Perspektive realistischer darzustellen als in den meisten Fällen. In den meisten Fällen geht man oft mit so Vorurteilen ran. Also die Jungen wollen alle im Purpose in der Arbeit oder das ist wichtig. Und wenn wir uns das anschauen, stimmt das alles nicht. Oder die Jungen wollen alle Nachhaltigkeit und wir schauen, das stimmt alles nicht. Und es wirkt dann erstmal im ersten Moment so harsch, als wenn der da den Jungen nichts gönnt. Aber was ich möchte, ist so ein realistischer Blick. Und wir untersuchen auch immer wieder, wo macht überhaupt diese Generationeneinteilung Sinn und wo nicht. Wo können wir einfach viel besser mit Lebensphasen oder mit Alter arbeiten. Und das ist ganz oft so. Ganz oft funktionieren. Eigentlich sind wir genauer, wenn wir dieses Thema der Generationen nicht beachten, sondern Lebensphasen- oder Alterseffekte uns anschauen. Aber in manchen Bereichen ist halt Generationen genauer, weil wir da tatsächlich einen Wandel haben. Und der hält sich halt nicht immer in 15-Jahre-Schritte, der hält sich nicht, und der ist auch nicht auf alles überstülpbar, sondern immer nur auf bestimmte Dinge, und das schauen wir uns an. So an der Stelle. Es gibt ja diese zwei Extreme, die sagen, die einen Generation X, Y und Z gibt es nicht, und die anderen, die sagen, dass alle 15 Jahre kommt automatisch eine Generation und die Kinder, die heute geboren werden, können schon zur Generation Beta. Und beides ist so unserer Meinung nach nicht ganz richtig. So, natürlich sind die 15-Jahre-Schritte extrem kritisch zu sehen, um Gottes Willen. Aber es gibt tatsächlich Generationenunterschiede, aber die sind nicht immer auf alles überstülpbar. Also wir müssen das in der Arbeit anders sehen, in der Digitalisierung und so weiter. Und das sind so Themen, die wir uns, die wir beschäftigen. Wenn man so will, ist es eine Erweiterung der Soziodemografie, so ein erweitertes Kriterium. Und das würde ich aber nur dort ansetzen, wo es tatsächlich sinnig ist. Und sonst ist es tatsächlich auch gut, sich darauf zu verzichten. Also lieber fokussiert und da, wo es Sinn macht, um dann da auch Mehrwert zu bieten.
Ich beobachte im Leben, und es bezieht sich auf alle möglichen Dinge, auf Musiker, auf Sportler, auf Wissenschaftler, überall, wenn Menschen nicht nur eine Sache hervorragen können, sondern mindestens zwei oder drei Disziplinen, dann kann Magie entstehen. So, und das beobachte ich bei dir immer wieder, denn du bist nicht nur Forscher, das wäre ja allein schon ausreichend, du bist Psychologe mit, wie ich finde, sehr stimmigen Ansichten. Du bist selbst auch Vater, das heißt, du redest nicht aus der Theorie und bist Philosoph. Und zudem auch noch, und das ist meine persönliche Meinung, sehr, sehr amüsant. Das heißt, du hättest auch Talent zum Komiker. Und all diese Dinge kulminieren in Büchern, die du schreibst. Und deshalb ist auch, glaube ich, Teil deines Erfolges. Und da möchte ich ein bisschen was heute von näher verstehen. Das aktuelle Buch »Mir ist langweilig. Warum Eltern keine Entertainer sein müssen und Frust unsere Kinder stark macht«. Da stecken schon ganz viele provokante Wörter drin und die werden wir im Detail uns ansehen. Eine Statistik, eine Aussage, die ich hier lesen durfte, die hat mich wirklich nachdenklich gemacht, und du schreibst und kannst gerne gleich die Quelle auch nennen. Die unglücklichsten Menschen in Deutschland sind laut Glücksforscherinnen gegenwärtig unsere Kinder und Jugendlichen. Das per se erstmal schon traurig, aber wenn man sich jetzt ansieht, was moderne Eltern, da würde ich mich auch dazu zählen, tun, welchen Aufwand sie betreiben, wie fokussiert sie darauf sind, ihre Kinder glücklich zu machen, dann ist es ja noch erstaunlicher. Wenn wir eine Generation wären, wo die vernachlässigt werden, dann würde man sagen, ja, ist halt so. Aber wir probieren es stärker denn je und sind offensichtlich weniger fähig denn je. Wo kommt dieser Mismatch her?
Na, es ist tatsächlich auch so, dass Überbehütung in manchen Bereichen das gleiche Ergebnis rausbringt wie Vernachlässigung. Also wenn jetzt, also überbehütete Menschen sind oft ungeduldig und reagieren sehr schnell, als Beispiel. Ein Kind sagt, Mama Ball. Und jetzt ist so, Menschen, die sehr stark überhütet sind, die sind ja auch immer in der Nähe des Kindes und verstehen sofort, was das Kind möchte, vermeintlich. Also man interpretiert auch sehr viel rein bei Kindern, vermeintlich, und reagiert schon, bevor das Kind vielleicht sogar diesen Satz erst sagt. Und ich weiß doch sofort, die steht auf diesem blauen Ball und den gebe ich ihr sofort, Ende. Naja, und dadurch lerne ich als Kind, das ist ein ganz plakatives und eigentlich eher so ein metaphorisches Beispiel, aber dadurch lerne ich natürlich jetzt nicht unbedingt vernünftige Sätze zu sprechen, kein Spracherwerb. So, und jetzt würden Eltern, die sich in der Mittelfeld bewegen, die würden dann sagen, ja, wie heißt das? Und dann würde das Kind sagen, bitte Ball. Und dann müsste man nochmal das Kind animieren zu sagen, nein, wie heißt das? Und bitte den ganzen Satz sprechen. Bitte, liebe Mama, kannst du mir den Ball geben als Beispiel? So, und da geht es gar nicht darum, jetzt spießig zu sein, sondern dem Kind zu erklären quasi, wie wichtig das ist, sich genauer zu artikulieren und solche Themen. Das lernt man halt einfach, in dem Fall halt spielerisch. Wenn das Kind etwas möchte, kann es lernen, okay, pass mal, also ist ja auch dann stark konditioniert. Sprechen ganzen Sätzen, dann kriegst du auch diesen Ball. Eltern, die eben sehr stark überbehüten, reagieren halt einfach zu schnell. Hier ist schon der Ball, um Gottes Willen, hier, und sorgen dafür, dass der Ball erst gar nicht in der unerreichbaren Weite ist quasi, dass das Kind auch gar nicht erst dahin krabbeln muss und so weiter. Man sieht schon, da werden ganz, ganz viele Dinge unterminiert, die eigentlich wichtig sind für die Entwicklung. Und bei Eltern, die ihr Kind sehr stark verwahrlosen, die sind vielleicht erst gar nicht ansprechbar, sind gar nicht da, haben vielleicht keinen Ball oder schauen derzeit auf ihr Tablet. Das ist so ein Thema. Und das zieht sich durch ganz, ganz viele Situationen durch. Sagt ein Kind zum Beispiel, mir ist langweilig, und das war eigentlich so der Kern dieses Buchs, weil ich das ganz oft mitbekommen habe, wenn man so bei anderen Eltern ist, dass Eltern, wenn das Kind sagt, mir ist langweilig, sofort reagieren. Da dachte ich mir, aber jetzt verstärkst du ja die Langeweile, weil das Kind sehr schnell reagiert. Wenn mir langweilig ist, ist es nicht meine Schuld, sondern die Schuld der Eltern, die Schuld der Umgebung. Mir ist langweilig, weil der Ort einfach zu langweilig ist. Ich schaff's gar nicht mehr, aus dem Ort selber irgendwie was Kreatives zu generieren. Und das ist unglaublich wichtig für Kinder. Es ist auch unglaublich wichtig für Kinder, ins vertiefte Spiel zu kommen, selber da irgendwas zu machen. Aus nichts. Kinder können aus nichts etwas machen. Da sind dann Steine plötzlich was ganz Besonderes. Dann ist dann, keine Ahnung, der Teppich ein eigenes Land. Und da kann man Kinder machen lassen, das ist mir aufgefallen. Aber wenn ich halt sofort reagiere, dann sage ich immer, mir ist langweilig, Mama, änder du das. Und das bedeutet aber auch, Mama oder Papa, ihr seid immer Teil des Spiels. Und dadurch kann ich auch nie meine Fantasie komplett selber entwickeln. Also es ist schon okay, dass Eltern ab und zu dabei sind, dass Eltern das Ergebnis sehen. Aber wenn Eltern immer dabei sind und dann Eltern mitspielen, dann sind ja auch die Fantasien der Eltern mit drin. Ne? Und dann sagen Eltern, nee, der Teppich kann kein Land sein, weil das ist jetzt unlogisch, das ist jetzt lieber ein Schiff und so weiter. Und solche Impulse können förderlich sein, aber wenn ich die halt permanent mache, dann fördert das halt alles, nur nicht eben die eigene Fantasie und auch die intrinsische Motivation. Und vor allem entwickeln Kinder selber Spielregeln, an die sie sich dann halten. Aber wenn dann Eltern permanent intervenieren, dann nicht. Das ist so dieser eine Part. Aber was jetzt noch fataler ist bei heutigen Eltern, dass die eben ganz vielen Umständen geschuldet an vielen Situationen gar nicht jetzt die Langeweile direkt bekämpfen können und deswegen das Tablet zücken. Man ist mit den Kindern irgendwo an einem Ort, wo Langeweile halt einfach vorprogrammiert ist. Man steht irgendwo an, man ist im Zug, man ist im Restaurant. Ich sage Langeweile vorprogrammiert, weil ich das Kind auch so hinkonditioniert habe. Also vor 20 haben die Kinder einfach so ein Fenster gespielt, selber irgendwie sich oder auch sogar unterhalten. Wenn man lange Autofahrten hatten, hatten die kein Tablet, sondern haben sich unterhalten, haben Stadt, Land, Fluss gespielt, was auch immer. Und das war eigentlich ganz, ganz wichtig, weil man fährt ja in den Urlaub, auch der Weg dorthin ist ja, kann ja mit integriert werden in das Ganze. Aber wenn ich dann in mein Tablet schaue, dann werde ich ja anders bespielt wie mein Nachbar oder wie auch immer. Ich bin ja erstmal in meiner Welt. Da passiert ja gar kein gemeinsames Familienthema. Nur mal am Rande.
Hier mal kurz einen Stopp machen, weil da werden wir noch tief reingehen. Ich glaube, bis hier können alle sagen, ja, kennen wir, was ist die Lösung? Und da werden wir gleich drauf kommen. Ich möchte vorher nochmal mir den Begriff Langeweile etwas genauer ansehen. Wenn wir uns den Sprachgebrauch mal ansehen. Wenn man ins Büro am Montag kommt und gefragt wird, wie war dein Wochenende? Und man würde sagen, langweilig. Dann wird man eher betretene oder mitleidige Reaktionen bekommen. Wenn man aber von kurzweilig spricht, ist das Gegenteil der Fall. Also woher kommt es, dass dieser Begriff und das Konzept und das Erleben von Langeweile so negativ konnotiert ist bei uns?
Sehr gutes Beispiel. Weil eigentlich, wenn jemand sagt, das Wochenende war langweilig, dann wissen wir, und das weißt du genauso gut, mit dem, was du machst, wie wichtig das war. Du bist runtergefahren, du hattest, weil die ganze Woche war ja vollgeladen, die ganze Woche war kurzweilig, die ganze Woche haben die Informationen generiert. Und wenn dein Wochenende langweilig war tatsächlich und du nicht aufs Smartphone oder irgendwas geschaut hast, sondern runtergefahren bist, ist das extrem wichtig, um Energie zu tanken. Also Langeweile so negativ zu betrachten, vor allem bei Kindern, finde ich total fatal. Weil aus Langeweile schöpft man sehr viel Energie, Kreativität und das brauchen wir auch ab und zu. Wir brauchen kein Dauerfeuer. Und wie du richtig sagst, auch mein Wochenende war sehr kurzweilig. Dann weiß ich, dass das Wochenende durchgepowert worden ist. Das kann man ab und zu machen, aber wenn das permanent ist und das sich nicht von Montag bis Freitag unterscheidet, dann haben wir ja eigentlich gar kein Wochenende gehabt. Also das nur mal als Gedanke. Mhm. So, jetzt ist es bei Erwachsenen aber so, dass die wahrscheinlich weniger sagen würden, das Wochenende war langweilig, sondern die würden sagen, ja, wie immer, nichts Besonderes. So, die würden das auch noch umgehen, die würden es nicht einmal ehrlich und direkt ansprechen. So ehrlich sind eigentlich Kinder. Also Kinder sind da ehrlicher und sagen tatsächlich, was Sache ist oder können die Erlebnisse gar nicht mehr richtig deuten, sagen, ja, langweilig und so weiter. So, und da steckt eben erstmal Energie drin. Also ich bin auch ein großer Fan, Langeweile einfach mal neu zu deuten.
Es gibt jetzt, wo ich habe seit 2,5 Jahren einen Sohn oder wir und jetzt seit 2 Wochen einen zweiten Sohn.
Gratulation.
Ja, vielen Dank. Und da sind einfach neue Erlebnisse. Und eins davon ist das folgende. Wir haben von so einem Anbieter von Kinderspielsachen irgendwann mal so eine Tasse geschickt bekommen. Da steht drauf, the days are long, the years are short. Und ich glaube, da steckt viel Wahrheit drin. So ein Tag, wenn man sich nur mit dem Kind beschäftigt, nur in Anführungsstrichen, der kann lange vom subjektiven Empfinden sein. Und die Jahre verfliegen wie im Flug. So. Und jetzt habe ich für mich eine Beobachtung gehabt. Es war mal so, unser Sohn war krank, meine Frau an dem Tag berufstätig und ich war von morgens bis abends für die Kinderbetreuung zuständig. Und der Tag hat sich gezogen vom subjektiven Empfinden. Aber er war wunderschön. Und das ist eine sehr seltene Kombination, denn wenn wir mal in so einer Vier-Felder-Matrix schön, nicht schön, kurzweilig, langweilig, dann sind die meisten Erlebnisse ja entweder schön oder nicht schön, aber kurzweilig. Mhm. Und die Kombination schön und langweilig, wie ich es empfunden habe, ist doch eigentlich der Spot, wo man leben möchte. Ja. Denn da scheint die Zeit stillzustehen, aber man genießt sie. Und ich habe das für mich, ich beschäftige mich auch viel mit Longevity-Themen, wo die Menschen sich absurde Gedanken machen, wie man das Leben verlängern kann. Der erste und einfachste Weg ist doch, das subjektive Zeitempfinden so runterzudrosseln, dass man die Zeit auch wahrnimmt, die man hat. Wie guckst du auf diese Zeitempfindung?
Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn wir nochmal das Thema Longevity nehmen, hat man ja auch festgestellt, es gibt ja so Orte, wo die Menschen besonders alt werden. Okinawa in Japan zum Beispiel, so ein Ort, oder von mir aus Sardinien in Italien. Oder. Und da sind es gar nicht unbedingt die Nahrung, die Genetik oder was auch immer, sondern es ist das Thema, ob ich mit mir im Reinen bin. Und das hat ganz viel auch mit Vergleichbarkeit zu tun. Und das ist eben so ein Thema, wenn ich diese Langeweile akzeptiere, mit mir im Reinen bin, dann wird auch wenig Cortisol ausgeschüttet, wenig Stress. Das ist erstmal was Positives. Aber wir vermitteln halt in unserer, ich sage mal, kurz getakteten Arbeitswelt einfach was Negatives damit. Aber das ist erstmal in unserem Kopf. Wir sind von der Natur aus nicht gemacht, Dauerfeuer ausgesetzt zu sein. Also wir kommen eigentlich aus einer ganz anderen Historie, wenn man so will. Und das ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Das ist ontogenetisch eigentlich alles, sind das Sekunden, wenn man das mal betrachtet, wie wir genetisch einfach zu dem geworden sind, was wir sind. Und da müssen wir halt sehr viel kompensieren. Und wir machen das sehr, sehr viel, indem wir ganz, ganz viel Informationen aufnehmen, aber die können wir nicht mehr verarbeiten. Und wir Menschen sind für diese Geschwindigkeit erstmal so noch gar nicht gemacht und kompensieren das wieder mit Digitalisierung. Wir brauchen jetzt ChatGPT, um Informationen einzuordnen und so weiter. Wir brauchen immer mehr digitale Hilfsmittel, werden dadurch aber in der Folge immer passiver und lassen uns immer mehr durch digitale Themen auch treiben. Und das macht eben genau das Gegenteil von Longevity. Und da denke ich mir immer, wenn ich mit jungen Leuten spreche, die jetzt schon mit 18 regelmäßig Sauna machen, Fitness und so weiter, aber dieses andere eben beibehalten, da denke ich mir immer, wenn du jetzt schon so seniorisch dich verhältst, dann kannst du auch gar nicht so alt werden. Das ist einfach nur so ein Gedanke. Mhm. Und da muss man vielleicht auch mal nochmal neu denken und deswegen ganz großes Plädoyer für die Langeweile.
Was glaubst du, ich meine, die Gefahr ist groß, viele erziehen ihren Kindern diese Fähigkeit, die Langeweile zu ertragen, ab, aber man kann auch sagen, okay, Langeweile wird es nicht mehr geben, denn die Ablenkung wird eher mehr als weniger. In welche Probleme laufen Menschen rein, denen schon im frühen, im Entwicklungsstadium diese Fähigkeit gar nicht oder entzogen wird, beziehungsweise gar nicht die Möglichkeit gegeben wird, sie zu erwerben?
Das ist ein Riesenthema. Also wir fangen ja jetzt schon an, Kindergärten zu digitalisieren, Grundschule zu digitalisieren, das Dauerfeuer quasi damit einzuintegrieren, weil wir sagen, wow, die müssen nur vorbereitet werden auf die Digitalisierung, auf die digitale Welt. Und da bin ich anderer Meinung. Ich bin der Meinung, wir müssen die resilient machen für die digitale Welt. Wir müssen denen Muße beibringen, Stille außerhalb der digitalen Welt zu bestehen, um in der digitalen Welt besser zu sein. Klingt erstmal paradox, aber das ist es ja. Aber am Ende des Tages wischen und liken die Kinder nur. Ich werde passiv konsumiert. So, oder ich konsumiere passiv. Die lernen ja weder programmieren, noch wie die aufgebaut sind. Das passiert ja in dem Fall nicht. Sondern das, was jetzt in den Kindergärten und Grundschulen gemacht wird, ist das, was die sowieso den ganzen Tag machen, eben aufs Tablet schauen. Jetzt überspitzt. Ich überspitze jetzt mal bewusst. Und wir sollten aber eher diese Chance nutzen, vor allem in diesen frühen Stadien, dass die Kinder eben genau diese Räume bekommen. Die Räume der Stille, die Räume mit Gleichaltrigen sich auszutauschen, die Räume, aus dem Nichts etwas zu erschaffen. Und warum sage ich das so? Wir haben nämlich nicht nur die traurigste, sondern wir haben auch die einsamste Jugendkohorte seit der Messung. Die sind einsamer als zum Beispiel Menschen 80 plus, deren Partner seit 30 Jahren schon verstorben ist, weil die gelernt haben, quasi aus der Umgebung immer Energie zu schöpfen, selber sich zu bespielen und so weiter. Und jetzt haben wir junge Menschen, die regelmäßig in die Schule gehen, in Sportvereine gehen, regelmäßig junge Leute treffen und dennoch sich einsam fühlen. So. Weil sie permanent im digitalen Medien sind. Also es ist auch sehr stark Social Media assoziiert. Wir werden da nie eine Korrelation finden. Wir werden nie einen direkten Zusammenhang finden. Aber was halt passiert in der digitalen Welt? Eine permanente Vergleichbarkeit, eine permanente digitale Bespielung. Ein digitales Like gibt mir halt viel, viel weniger als ein analoges. Und diese analogen Geschichten werden viel weniger wertgeschätzt. Naja, was bringen mir diese drei Leute, wenn ich toll finde, ich habe da 4000 Follower und so weiter. Also solche Relationen entstehen dann und die sind so fatal. Und jetzt züchten wir ja Kinder an, die genau eben wieder in diese Falle tappen. Und deswegen sage ich, wir brauchen Räume, wo die Kinder lernen, sich physisch zu begegnen, physisch aufeinander zuzugehen. Und wo kann man das nicht besser machen als in der Schule, in Sportvereinen und so weiter. Und genau da pressen jetzt, wir müssen digital werden, wir brauchen einen Instagram-Account, wir müssen gesehen werden, wir brauchen Reichweite und so weiter. Naja, primär braucht ihr das alles nicht. Weil ihr habt eine ganz andere Aufgabe. So, und da wird ganz, ganz viel vermischt und das finde ich ganz schade. Und mal zurück auch zu der Interaktion mit den Eltern. Mama, mir ist langweilig. Jetzt sagen wir mal, die Eltern sagen, okay, Tablet kriegt mein Kind nicht, aber was mache ich? Ich suche jetzt im Handy, wo jetzt der neueste, das neueste Event ist. Ne? Oh, da gibt es jetzt ein Kindertheater oder ein Vorlesezeit und so. Das zeigt mir auch wieder das Handy an. Und das Kind lernt nur, aha, Mama muss nur googeln oder ChatGPT fragen.
Der Gatekeeper zur,
genau,
und zum dann, Spaß.
Und dadurch ist es wieder positiv, wenn man so will, positiv geframed oder konnotiert. Und dadurch sage ich einfach nur, Mama, schau doch auf dein Handy. Nicht Mama, was willst du machen, sondern Mama, schau auf dein Handy, weil im Äther wird gezeigt, was mir quasi Langeweile wegnimmt. Und das sind all solche Punkte. Oder wenn Eltern mit ihren Kindern Ausflüge machen, wieso muss da das Handy immer dabei sein? Wieso muss ich mein Kind permanent ein Foto machen? Wieso muss ich permanent immer dieses Handy dazwischen haben? Ich lasse mir ja gar nicht mehr auf das Kind so ein. Und das sind eben solche Punkte, wo sich sehr vieles verändert hat und wir müssen immer dann berücksichtigen, wir machen das ja permanent, was das für Folgen hat und das wird ganz selten eben gemacht.
Wir werden gleich auch noch konkret, wie man es anders machen kann, weil wie gesagt, du bist selbst Vater, hier geht es nicht um Moralzeigefinger oder so. Ich glaube, wir haben alle die gleichen Herausforderungen, aber es gibt Lösungsansätze, die werden wir auch gleich besprechen. Eine Aussage aus deinem Buch, die ich schön finde, Eltern sind Eltern, sie sind keine Entertainer. Das ist erstmal wichtig festzustellen, weil, und das muss ich mir auch sagen, dass mein Job nicht Entertainment von meinem Kind ist. Es ist nicht unsere Aufgabe, sie zu bespielen. Aber woher glaubst du, kommt dieser, ich würde fast schon sagen, gesellschaftliche Druck auf Eltern, dass man dem Kind was bieten muss, dass es nicht abgehängt werden darf, dass man es früh fördern muss? Woher kommt diese Sorge?
Ich denke, das ist multifaktoriell, das hat mehrere, oder multikausal, das hat mehrere Gründe. Nein, ich konnte es, weil es alle machen. Ich sehe es, dass die anderen auch machen. Dadurch entsteht auch so ein egoistischer Antrieb. Du hast eingangs gesagt, egoistische Motivation, weil dich das interessiert. Ich hätte eher gesagt, intrinsische Motivation, ja, was ich immer sehr gut finde, weil egoistisch bedeutet, ich mache es nur für mich. Mhm. Du wirst es aber mit allen teilen und deswegen intrinsisch würde ich da sinniger finden.
Ja, spannend.
Aber heute sehe ich eher einen egozentrischen Blick auf mein Kind. Mein Kind muss aufs Gymnasium, mein Kind muss performen und nicht die Klasse muss gut sein, der Klassenverband. Und so kommt schon das Entree in den Schulverband. So geht es aber auch in den Sportverein. Überall, so meine Eltern, ich muss vor meinen Eltern glänzen und immer der Responsgeber sind in dem Fall auch dann die Eltern. Also das sagen mir immer mehr Trainer. Die Kinder schauen dann zu den Eltern, ob sie gut waren. Und oft sind es Eltern, ohne denen jetzt zu nahe zu treten, die aber von der Sportart nicht so viel Ahnung haben wie der Trainer. Und dennoch gibt es dann immer ein Feedback und ich habe das selber erlebt im Taekwondo, wo dann ein Kleinkind also unterirdisch performt hat und die Mutter dann nachdenkt, oh, das war super. Und da habe ich mir gedacht, aber wo, an welchem Punkt soll das Kind jetzt da den Referenzpunkt ansetzen? Ist es klasse, das Kind zu loben und Gottes Willen positiv zu sein, aber wir brauchen immer eine Relation und es muss auch am Ende des Tages als sinnig sein, weil irgendwann wacht das Kind auf und sieht, dass das nicht funktioniert und dann passiert Folgendes, entweder werte ich das von den Eltern ab oder ich werte die Umgebung ab oder ich kann selber mich selber schlecht einschätzen. All diese Themen müssen wir halt ein bisschen berücksichtigen bei all der Übertreibungen, die wir da eben haben. Aber dieser egozentrische Blick auf mein Kind ist erstmal so ein fataler, weil wir ganz, ganz viele gesellschaftliche Themen haben, wo wir auch wo wir in der Gesellschaft agieren müssen. Wir haben immer mehr Kinder, die alleine groß werden, wo es dann noch stärker der Fokus ist. Und deswegen bin ich auch froh, dass die im Kindergarten oder in der Schule, dass es diese Möglichkeit gibt des Austausches und so weiter, sonst hätten die das ja noch weniger. Und wir sollten vielleicht mehr lernen, wieder in Gesellschaftsthematiken zu denken.
Ich würde da gerne reinfragen, wenn du jetzt zwei Eltern beobachtest, die einen geben ihren Kindern Tipps, wie es besser sein soll, definieren sich vielleicht auch über die Leistung ihrer Kinder und andere Eltern, unabhängig davon, ob das Kind genauso gut im Taekwondo, Fußball, Tennis ist oder nicht, lassen das eher machen. Wo siehst du du bist Psychologe, die Hauptunterschiede zwischen diesen beiden Eltern?
Also es ist immer ein ganz, ganz schmaler Grat. Nur machen lassen, wenn das Kind Leistung bringt. Also das Kind ist ja sehr toll, wenn das Kind stolz den Eltern das zeigt. Das ist erstmal ein wichtiger Punkt. Aber wenn das Kind macht, wir haben Interviews beim Spitzensport gemacht und uns die jungen Menschen gesagt haben, sie machen das nur wegen den Eltern, dann haben wir natürlich ein Thema, weil da gibt es gar keine intrinsische Motivation oder irgendwas, sondern die haben das Gefühl, meine Eltern haben an mich geglaubt, jetzt muss ich meinen Eltern was zurückgeben. Und die beschreiben das als unglaublicher Druck. So, und der Druck ist nicht der Beste zu sein, sondern der Druck ist den Eltern zu gefallen. So, es ist ein schmaler Grat, das muss man halt einfach muss man sehen. Also wenn das Kind Lust hat, zum Beispiel in den Verein zu gehen, ich muss da nicht immer dabei sein. Das reicht einfach nur punktuell. Es reicht ab und an dabei zu sein. Das reicht bei einem Event dabei zu sein. Oder wenn das Kind das einfordert und sagt, oh, mal schön, wenn du dabei bist, wenn man so ein Niveau schafft. Aber wenn ich einfach vor allem Gehorsam quasi mein Kind schon komplett begleite und mein Kind überhaupt keine Möglichkeit hat, auch mal alleine im Training oder irgendwo zu sein, dann ist es halt einfach zu viel, weil ich bringe ja mein Kind genau dorthin, eben dort einfach auch mal mit anderen zu interagieren. Also wenn man so will, wenn der Verein so die zweite Familie ist, dann haben wir ganz viel erreicht. Wenn aber immer die Eltern dabei sind, dann ist immer ein Teil der Originärfamilie dabei und dann kann ich auch leichter wechseln. Mama, du siehst ja, ich werde nie eingewechselt, lass uns doch jetzt mal statt Fußball Handball machen oder wie auch immer. Und dann gibt es eben dieses Hopping, warum? Weil die Eltern immer dabei sind. Und das Zweite, was wir beobachten, die Eltern filmen immer dabei. Das heißt, das Handy ist wieder dabei und jetzt hätten wir mal so einen einen Raum, wo mal nicht Digitalisierung, wird es dann dennoch gemacht und gespielt. Das ist eben so ein Thema. Aber nochmal zurück zu dem Thema, warum die Eltern das gerade so machen. Also es ist erstens, weil es viele machen, deswegen wird es abgeschaut. Das Zweite ist, dass wir eine Elternkohorte haben, die so gut machen will wie noch nie. Wir haben auch eine sehr wohlhabende Elterngesellschaft, die in der Regel relativ spät die Kinder bekommt, in einer digitalen Welt. Und die digitale Welt führt zu ganz interessanten Phänomenen. Der Großteil der Eltern, etwa 90%, ergoogeln ja alle Unwegsamkeiten ihrer Kinder oder ChatGPT. So, und sind aber mit den Ergebnissen nicht immer zufrieden. Das heißt also wiederum ein Großteil derer, eben auch knapp 90%, sagt, die Ergebnisse stimmen ja so gar nicht. Und ich brauche auch gar nicht so lange, bis ich das Extremste gegoogelt habe, ne, dass da irgendwie was ganz Schlimmes kommen wird. So, und da spielen die Großeltern keine Rolle mehr. Weil die Tipps der Großeltern, in der Regel sind die jetzt von mir aus dann 70 plus, die sind einfach zu analog, die sind zu weit weg und deren Tipps sind einfach nicht mehr adäquat oder nicht mehr anwendbar, vermeintlich für die Kinder in der heutigen Zeit. Und in den meisten Fällen sagen sie, das ist nicht so schlimm, die relativieren. Und aber in der digitalen Welt ist halt alles extrem schlimm, weil es da immer absolut auch angezeigt wird. So, jetzt ist es so, das heißt, also ich kann auf mein Bauchgefühl nicht mehr hören, auf meine Erfahrungswerte nicht mehr, weil ich ja schon relativ schnell die digitale Hilfe zu Rate ziehe und auf die Eltern nicht mehr. Und da gibt es halt einen Bruch und das ist jetzt neu. Das hatten wir in der Geschichte so noch nie. Und dieser Bruch ist jetzt eben da, weil wir jetzt eben die erste Elternkohorte haben, die eben so mit den digitalen Medien halt so, so stark und intensiv umgeht. Und das wirkt sich eben wiederum auf die Erziehung aus. Das ist wieder eine Facette, die dazukommt. Dann haben wir eben dieses Thema Digitalisierung in der Schule. Dann haben wir diesen Druck, wenn quasi alle aufs Gymnasium gehen, müsste ja mein Kind auch gehen, sonst ist es abgehängt, weil jetzt ist ja, bin ich ja nicht mehr Mainstream, wenn ich nicht aufs Gymnasium gehe. Vorher war das differenzierter. Da war noch jemand, der dann in der Realschule oder Mittelschule oder Hauptschule, wie es damals hieß, ging. Das war nicht so schlimm, weil da eben auch viele waren. Aber heute ist es halt ein anderer Druck, der dann da ist. Das sind alle Themen und das ist auch ein gesamtgesellschaftliches Thema. Warum werten wir akademische Abschlüsse so auf und Ausbildung so ab, das ist eigentlich total fatal. Das dürften wir eigentlich nicht machen, aber das sieht schon, das liegt nur nicht an den Eltern, das liegt an ganz, ganz, ganz vielen Facetten, ganz, ganz vielen Themen, wo wir uns hinentwickelt haben. Aber wenn man es aus der Metaperspektive betrachtet, es wird immer mehr ein egozentrischerer Blick und der mag in manchen Punkten Vorteile haben, aber in manchen Punkten eben auch Nachteile und die müssen wir halt mit einpreisen. Mhm.
Ich möchte gleich auch zu konkreten Tipps kommen, wie man sich in dieser Großwetterlage auch verhalten kann. Aber was ich jetzt rausnehme bei dir ist, wir sprechen ja nicht über 0-1 schwarz-weiß, sondern es ist ein Kontinuum der Aufmerksamkeit. Auf der einen Seite haben wir die sinnvolle Förderung und auf der anderen Seite eben die Überbehütung. Und welche Kriterien, das ist natürlich immer themenspezifisch, altersspezifisch, aber welche Kriterien können sich Eltern an die Hand nehmen, um auf ihr Bauchgefühl wieder zurückzukommen und sagen, das ist jetzt für mein Kind in der Situation der richtige Punkt auf diesem Kontinuum.
Genau, und das ist sogar noch mehrdimensional, weil, was wir noch sehen müssen, die meisten Eltern sind nicht zu 100% Überbehütung, sondern nur partiell. Also als Beispiel, die vernachlässigen in vielen Bereichen ihre Kinder. Also indem ich die fürs Tablet setze, ist eine Form von Vernachlässigung. Ich kümmere mich jetzt nicht mehr um das Kind. Wir haben einen großen Teil der Eltern, die ihr Kind eigentlich sehr stark überbehüten, aber ihr Kind krank in die Einrichtung bringen, in Kindergärten oder in Grundschulen. Ich hatte letztens mit einer Erzieherin gesprochen, die gesagt hat, Gott sei Dank passiert das so, weil wir sind in Bayern so unterbesetzt mit Erzieherinnen, wir würden gar nicht durch den Winter kommen, wenn nicht die Kinder andere Kinder anstecken würden. Ja, genau. Also, und das wissen die schon lange, schon seit 10 Jahren sagen die, ist das eben so. Und die Eltern wiederum entlehnen ja dann die schwierigste Verantwortung immer, sagen, ach, ich weiß nicht mit dem und so, aber ich muss in die Arbeit und so. Alles nachvollziehbar, aber sie entlehnen quasi, wenn es wirklich darauf ankommt, die wichtigen Entscheidungen dann wieder an andere, in dem Fall eben an die Erzieherinnen oder an die Lehrer und so weiter. So, und das ist ja auch eine Form von Vernachlässigung. So, wenn ich mein Kind nicht im Verein nicht auch mal alleine machen lasse, also wenn ich mein Kind nicht auf das Leben vorbereite, ist ja auch eine Form von Vernachlässigung. Und das passiert die ganze Zeit. Also die Überbehütung ist nicht hundertprozentig und die ist auch nicht in sich schlüssig. Also wir haben da ganz viele Logikbrüche, die da drin sind. Das müssen wir noch dazu sagen. Das macht das Ganze ja noch komplexer an der Stelle. Und so wird es auch auf der anderen Seite sein bei der Vernachlässigung. Wir haben auch einen extrem hohen Anteil an Kindern, die tatsächlich sehr stark vernachlässigt werden, wo genau das Gegenteil der Fall ist. Und das macht auch die Spreizung so groß. So, also genau an der Stelle. Und so, und jetzt also den Eltern, was kann man für Tipp geben? Also mit dem Bauchgefühl. Alles, wenn die Eltern, das rate ich dann immer, also Eltern lassen sich das ja erstmal nicht nehmen, weil das gibt ihnen ja sehr viel. Das ist so, wie wenn ich einen Raucher die Zigarette wegnehme und sage, was mache ich mit der Zeit? Und dann sage ich immer, ja, die Zeit hast du ja extra genommen fürs Rauchen, aber das sehen die nicht. Also das, so funktioniert ja unser Gehirn nicht. Mhm. Vor allem bei solchen Themen. Alles, was den Eltern rate ich bei dir noch, alles, was du als Kind, wo du geheimnattest, das alleine hattest, da gab es auch ganz viele Punkte, die du toll fandest, wo deine Eltern nicht dabei waren, weil das ja auch einen Druck ausübt. Du musst dich ja immer vor deinen Eltern rechtfertigen. Es gibt auch ganz viele peinliche Momente, über die wir heute lachen, die aber in dem Moment total unangenehm gewesen wären, wenn meine Eltern die miterlebt hätten. Oder Geheimnisse, und da haben wir dann heimlichen Freund, Freundin gehabt und das sollten die Eltern erstmal nicht wissen. Aber heute sind die Eltern so tief drin, dass die das erst sofort mitbekommen. Und das ist ein Druck, weil ich jetzt denke, jetzt muss ich mich bei meinen Eltern rechtfertigen, muss das und ich habe gar keine, ne? Das sollen die Eltern einfach mal sich zurückerinnern, was hat mir eigentlich gut getan als Kind, wo ich alleine sein durfte. Das ist schon mal der erste Punkt. Das zweite, alles, was mein Kind selber kann, machen lassen. Von mir aus kann ich ja dann das verstärken, indem ich das dann sage, toll und so, wie auch immer. Aber wenn ich halt nur lobe, dann hat das Lob, wird halt dann irgendwann eine normal, bekommt ein normalen Status. Das heißt, ich muss auch manchmal kritisieren, weil es eben nicht gut ist. Aber alles, was das Kind machen könnte, selber auch ein Stück mehr Verantwortung übernehmen. Ja, und Kinder können auch alleine in die Schule laufen. Kinder können, also die können recht viel und das lernen die. Und ja, es ist am Anfang unangenehm, aber ich will mal eine Szene skizzieren, wenn ich jetzt mein Kind permanent in die Schule fahre, als Beispiel, und irgendwann kann ich dann nicht, dann ist dieser Schulweg für mein Kind fast utopisch. Und jetzt muss er diesen Kilometer laufen oder eineinhalb oder 500 Meter sind es ja teilweise. Und jetzt kommt das Kind in der Schule an und denkt, er hat Meisterleistung verbracht. Ich bin 500 Meter gelaufen. Und aus der Realität des Kindes ist es auch so. Das Kind hat tatsächlich so dieses Gefühl, ich habe was Besonderes geschafft, aber keiner weiß es zu schätzen. Keiner lobt mich, dass ich allein in die Schule gelaufen bin. Keiner sieht das. All diese Themen, die spielen ja dann alle mit. Mhm. Und ich kann auf dem Schulweg keine Freunde kennenlernen, gar nicht. Ich habe mich nicht bewegt und der Abnabelungsprozess war dann die Autotür. So, und dadurch sind auch immer die Eltern einen Fuß in der Schule drin und dadurch kann ich mich auch nicht richtig auf das einlassen. Das sind alles so Punkte. Das heißt nicht, dass es bei jedem Kind immer in Folge so sein muss, aber wir machen es in manchen Punkten den Kindern schwerer, obwohl wir es einfacher machen wollen. Und natürlich, jeder von uns wäre gern gefahren worden. So, aber es hat uns jetzt im Nachgang, war es doch auch okay, gelaufen zu sein. So, weil wir jede Hürde, die wir als Kind meistern lernen, da sind wir später froh, weil wir sagen, das ist gar keine Hürde für uns. Das nehmen wir einfach mit. Das machen wir einfach so. Aber wenn wir jetzt eben alle Hürden wegwischen, alles wegmachen, dann wird dann die Hürde, die dann kommt, die wird kommen. Allein Liebeskummer können die Eltern nicht wegwischen. Es kommen Situationen, wo Kinder mit solchen Hürden konfrontiert werden, wo die Eltern nichts machen können und die wirken dann so unbewältigbar. Und das ist das Schlimme.
Du hast an einer Stelle im Buch, fand ich sehr spannend, in die Verknüpfung hier vier Vorteile genannt, das Kind wirklich regelmäßig in die Langeweile zu oder ihr Langeweile zuzumuten. Ich lese die jetzt erstmal kurz durch und dann gehen wir auf einige davon im Detail ein, weil es liest sich eigentlich wie das, was man für jedes Kind möchte. Mhm. Es gibt Seminare im Erwachsenenalter, wo die Menschen das lernen müssen und die Langeweile scheint dafür ein Schlüssel zu sein. Zum einen Krisenfestigkeit, Resilienz, zum zweiten Selbstwirksamkeit. Wissen Eltern auch heutzutage, Kinder, die Selbstwirksamkeit leben und erleben, sind gesünder. Innere Balance noch viele andere Dinge. Wo ist die Verknüpfung dazu? Also inwiefern kann so etwas Banales wie Langeweile auf all diese großen Themen des Charakters, der Psyche so einen fundamentalen Einfluss leisten?
Wenn mir langweilig ist, ist es ja erstmal frustig, ist ja erstmal blöd. Erst im Moment keiner. Und ebenso ist es auch bei den Kindern. Ich lerne aber, dass eine unangenehme Situation nur temporär ist. Ich lerne relativ schnell als Kind, ich kann die Langeweile selber bekämpfen. Ich kann meine Umwelt bespielen. Und wenn ich lerne, meine Umwelt zu bespielen, dann ist auch die Umwelt, wenn mal so eine Einwirkung kommt, wirkt nicht als ohnmächtig, als unüberwindbar. Und Kindern, denen man halt das nicht ermöglicht hat, da wirkt dann immer die Umwelt als so übermächtig. Und das sehen wir in Kindern, die dann sagen, das kann ich nicht, das war nicht möglich. Das kann ich nicht, hat mir der Professor, der Lehrer, der Ausbilder nicht gezeigt. Das kann ich nicht, das hat der Lehrer mir nicht erklärt. All diese Dinge und Kinder, die halt gelernt haben,
das ist
die
so eine Anspruchshaltung, ja,
an so einem Feld. Genau. Also liebe Umwelt, bediene mich. Und wenn du es nicht machst, liebe Umwelt, also wenn du nicht dich mir anpasst, dann ist erstmal per se die Umwelt schuld. Und mit Umwelt meine ich alle äußeren Einflüsse. Und bei Kindern, die eben die Chance hatten, die Umwelt mitzugestalten, da wirkt es dann eben nicht so. Die sagen, okay, da kann ich auch selbst was machen. Und das ist später eben ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, weil wenn ich lerne, die Umwelt zu gestalten, also nimm mal an, ich gehe jetzt zu Friday for Future jeden Freitag und ob das jetzt einen Wert hat oder nicht, aber ich habe ein Gefühl, ich habe was gemacht. Ich habe ein Gefühl, ich war nicht tatenlos. Und das gibt mir ein Gefühl, die Umwelt mitgestaltet zu haben. Im doppelwortigen Sinne sogar. Aber wenn ich jetzt zu Hause liege und sage, um Gottes Willen, das wird alles schlimmer und so weiter, dann lerne ich das eben halt nicht.
Ohnmacht.
Genau, diese Ohnmacht. Und es wird immer wieder Situationen geben, wo es so ist. Und das ist ganz, ganz wichtig für uns, quasi auch für die Entwicklung unserer Persönlichkeit, da zu lernen, dass wir die Umwelt mitgestalten können. Es ist auch wichtig, Grenzen zu lernen, aber wir müssen halt wissen, wo unsere Grenzen sind. Und wenn wir das nie erfahren durften, dann setzen wir die halt viel früher an. So, und das ist halt wichtig. Und wenn man dann eben fragt, die Eltern wollen ja das maximal Beste für ihr Kind, indem sie eben genau diese Hürden ganz flach machen, da denke ich mir immer, so, wenn du einen besten Sportler willst, dann musst du ja genau das Gegenteil machen. machen, was ihr gerade macht. Also jetzt in dieser Metapher mal zu bleiben. Und das ist denen oft gar nicht bewusst, ja. Warum? Weil viele Eltern vielleicht selber das gar nicht erreicht haben oder selber das gar nicht gemacht haben. Also mir fällt das so auf bei so bei Spitzensportlern, dass die anders umgehen im Sport, wenn sie ihre Kinder da reinbringen oder in bestimmten Punkten. Ich fand das ganz spannend, als Cristiano Ronaldo seinem Sohn verboten hat, seine Reichweite zu nutzen für Instagram und so weiter und gesagt, so funktioniert das nicht. Wie kann der nur und so? Oder wenn Spitzenunternehmer sagen, nee, mein Kind erbt nichts, das muss es selber aufbauen, weil ich selber auch aufgebaut habe. Und das klingt im ersten Moment für viele immer so harsch, aber da steckt genau das dahinter. Lern deine Umwelt mit zu bespielen, weil dann bist du in dich schlüssiger und dann kannst du auch stolz sein, weil wenn du es nur erbst oder nur geschenkt bekommst, dann ist es weniger wert und du forderst immer mehr ein, ohne dafür was zu tun und dann ist es auch nicht kongruent und das ist ein wichtiger Punkt.
Wir hatten genau die Aussage hier von dem Gustavo Gusto Gründer. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die Pizza kennst, die verkaufen sehr viele Pizzen mittlerweile, ich glaube 200.000 am Tag oder sowas. Ich kenne ihn noch, als er selber die in der Produktion angefangen hat zu bauen. Und er sagt, er ist doch nicht bescheuert und er vererbt seinen Kindern das Vermögen. Er will ihnen doch nicht die Chance nehmen, glücklich zu werden.
Richtig.
Das hat er wirklich aus einer Überzeugung rausgesagt. Ja. Und wie du sagst, man würde sofort sagen, oh, ganz übertreiben braucht man es doch nicht und ist doch schön, irgendwie mit einem Fallschirm ins Leben zu gehen oder so. Aber Menschen, die es selber kreiert haben, wissen, wie wichtig dieser innere Antrieb ist. Kann man daraus mitnehmen, dass es tatsächlich auch ein Job für uns als Eltern ist, den Kindern altersgerecht, frequenzgerecht immer wieder die richtige Dosierung Frust mit in den Alltag einzubauen, wissentlich, nicht nur wenn es zufällig um die Ecke kommt, sondern wirklich auch als Erziehungsmaßnahme?
Naja, oder zumindest den Frust vom Kind quasi lösen zu lassen. Dieses Spannungsfeld selber lösen zu lassen und dann zu sagen, wie toll das ist. Also Beispiel, ein ganz simples Beispiel. Kind kommt zu den Eltern und sagt, Mama oder Papa, mir ist langweilig. Und dann können die Eltern sagen, super, jetzt bin ich gespannt, was du draus machst. Und ich freue mich schon drauf. Und dann nimmt man sich zurück. So, und liebe Eltern, 5 Minuten müssen sie warten. 5 Minuten, einfach nur 5 Minuten durchhalten. Die Kinder kreieren was Neues. Die kreieren etwas. Und wenn es dann 6 Minuten sind, 6 Minuten durchhalten. Aber in den meisten Fällen sind es auch nur 3 Minuten. Die machen etwas. Und dann sind sie im vertieften Spiel. Und da würde ich sie da auch lassen. Wenn sie im vertieften Spiel sind, würde ich sie einfach lassen. Wenn sie dann diesen Flow haben, die Umgebung nicht mehr wahrnehmen. Ne? Man ruft die zum Essen und die wollen weiterspielen. Ein ganz wichtiger Punkt. Dann lassen. Wenn da gar nichts kommt, kann man ja mal so hier einen Stift, einen Zettel, mal doch mal was, wie auch immer, aber man merkt schon, allein diese Intervention, ich habe gar keine Lust, was zu malen oder wie auch immer. Also man kann die Umgebung so ein bisschen gestalten, dass es aktivierter wird, ne, diese Langeweile zu bekämpfen, aber einfach sich darauf freuen und zu sagen, hier super, dir ist langweilig, finde ich klasse, hatte ich schon lange nicht mehr das Gefühl, ich freue mich, was du machst. Einfach der Spruch würde schon reichen.
Und wenn man jetzt, und da kommt bei mir auch direkt ein Aber, wenn man zum Beispiel tagsüber nicht so viel Zeit fürs Kind hatte, wie man gehabt hätte, dann möchte man ja in so einer Situation nicht auch noch die Ablehnung darstellen, sondern möchte man ja auch mit dem Kind Zeit verbringen. Heißt es, man vom Timing her sollte man das selber dann proaktiv anbieten, dass es nicht vom Kind gefordert wird?
Naja, oder man kann ja mit dem Kind spielen, indem man sagt, hier, mir ist jetzt auch langweilig, was machen wir? Die Ideen wieder dem Kind übergegangen. So, entscheid du, was wir machen. So, dann vielleicht etwas Tolles und dann, wir können das und das machen. Ja, super Idee. Und was sollen wir dann machen? Also, dass ich nichts vorwegnehme, dass ich einfach schaue, die Kreativität, die Eigeninitiative, die Motivation vom Kind halt einfordere, indem ich dann halt einfach so mich noch unter das Kind stelle und sage, hier, so, mir ist noch langweiliger und bitte löst du das Problem für uns.
Interessant. Du hast in deinem Buch auch das weltbekannte Marshmallow-Experiment zitiert. Das kennt nicht jeder, also du kannst es viel besser als ich, wenn du das kurz mal erklären möchtest, wie das abgelaufen ist und vor allem, was wir daraus für unsere Kinder, für die Erziehung, für den Umgang auch mitnehmen dürfen.
Also kurz zusammengefasst mal, die jungen Kinder angeboten, du kriegst jetzt quasi die Marshmallow oder irgendeine Belohnung in dem Fall oder eben später mehr.
Wenn du es nicht anfasst.
Ja, genau. Wenn du da einfach Stille hältst. Und man hat dann in Langzeitstudien festgestellt, dass die Kinder, die gelernt haben, quasi geduldig auf etwas zu warten, dann auch erfolgreicher waren als die, die sofort quasi ihre Bedürfnisse befriedigt haben. Und warum habe ich das Beispiel rein? Weil das so gut passt, weil wenn Kinder sofort lernen, dass die Bedürfnisse befriedigt werden, dann passiert eben genau das. Und dann fordere ich das immer und immer wieder ein. Dann will ich sofort das Tablet, dann will ich sofort das. Und dann steigt auch mein Anspruch an, das ist aber langweilig, ich will jetzt das, ich will jetzt nur YouTube-Kids schauen, blöd, ich will jetzt schon spielen und so weiter und so fort. Und das ist eben so das Problem. Mhm. Das Experiment ist relativ alt schon, aber in der Pädagogik extrem bekannt. Also mehr oder weniger lernen das wahrscheinlich alle, die Pädagogik studieren im Grundstudium.
Mhm. So, und dann lass uns jetzt mal, ich durfte einen weiteren Begriff lernen, der emotionalen Inkongruenz. Da kommen wir jetzt in Richtung Tablet-Nutzung, auch wie Menschen, also wie Eltern auch das Handy in der Anwesenheit von Kindern nutzen. Ich persönlich, es gelingt mir nicht immer, aber mein Anspruch ist, den habe ich als unser älterer Sohn jetzt geboren wurde, gesagt, ich möchte nicht, dass mein Sohn mich mit dem Handy in der Hand sieht. Mhm. Das ist mein Anspruch. Mir helfen immer Regeln. Nicht ab und zu und hier und da, sondern klare Regeln. Sowas wie, ich gehe nicht mit Handy auf Toilette. Das hilft mir. So. Mhm. Also ich verstehe ein bisschen was von Gewohnheitsbildung, von Triggern, wie unser Gehirn arbeitet etc. Habe ich das in den 2,5 Jahren 100% geschafft? Nein. Habe ich durch dieses Vorhaben die Frequenz auf ein sehr großes Minimum reduziert? Definitiv. Ich glaube, es gibt wenig Kinder, die ihre Eltern so wenig am Handy gesehen haben, wie unserer Stand jetzt. Ich weiß noch nicht, wie sich entwickelt, aber Stand jetzt. So, das mal das eine. Jetzt sagst du, es gibt den Begriff der emotionalen Inkongruenz, denn wenn wir zum Beispiel am Handy sind, gedanklich ganz woanders sind, bei den schlechten Nachrichten oder wie auch immer, unser Kind spricht uns an und wir kommentieren das irgendwie, gut gemacht oder was auch immer, dann passt unsere Mimik, unsere Gestik, unser Habitus überhaupt nicht zu dem, was wir ihm gegenüber kommuniziert haben. So. Und ich glaube, das kennen alle. Aber nimm uns doch mal mit deiner psychologischen Expertise mit, wirklich auch so mal ein bisschen jetzt ins schlechte Gewissen reinreden, weil ich glaube, die meisten Eltern wissen, es ist nicht gut, wie sie es machen. Und trotzdem fehlt die Kraft, es zu ändern. Nimm uns doch bitte mal mit, was mit Kindern passiert, die im Alltag, im Haushalt, beim Essen, beim Spielen, überall erleben, dass ihre Eltern fast jede Sekunde, wo sie nichts anderes tun, am Handy sind.
Ja, also für Kinder ist es erstmal schwer nachzuvollziehen, dass ich da eine E-Mail bekomme mit einer schlechten Nachricht oder wo ich mich gerade konzentriert lesen muss, weil ich schaue ja quasi auf mein Handy. Mhm. Das ist für die Kinder erstmal nicht sichtbar, was da jetzt passiert, vor allem für kleine Kinder.
Sie denken, sie gucken durchs Objekt durch oder sie sehen nicht, dass sie in eine andere Ebene gucken.
Ich spreche jetzt Mama oder Papa an und sage, Mama, der hat mir die Schaufel weggenommen, das ist ganz schlimm, als Beispiel. Und in dem Moment kriege ich aber ich bin ja permanent im Handy oder ich schaue gerade oder bin vertieften Scrollen oder es ist gerade spannend. Und dadurch reagiere ich jetzt körpersprachlich anders, wie die Message, die mein Kind erwartet hätte. Also vielleicht lache ich oder ich schaue halt einfach körpersprachlich erstmal anders. Und das ist erstmal sind die Eltern so die ersten Objekte, wo ich ja eigentlich Körpersprache lerne, Gestik und Mimik. Und einige Forscher vermuten, da gibt es jetzt schon Langzeitstudien, also die vermuten, dass dadurch auch Empathie weniger stattfinden kann, weniger Körpersprachen lesen und so weiter durch solche Themen.
Beim Kind.
Genau, beim Kind.
Ja, als Fähigkeit. Also die Kinder werden weniger empathisch, weil sie die Eltern so erleben.
Das ist die Theorie dahinter. Mhm. Und jetzt ist es so, jetzt denkt man dann sofort, naja, also komm, jetzt mache ich das einmal und so. Aber ich glaube, uns ist nicht bewusst, wie oft wir das machen. Und darum ist das, was du machst, dass du sagst, okay, zu Hause gibt es ja kein Handy. Oder dass wir sagen, am Tischentisch gibt es kein Handy. Oder wenn ich auf das Kind aufpasse, dann lege ich einfach mal das Handy weg, weil diese Momente habe ich nie wieder. Und auch wenn ich die Momente festhalte, wir wissen schon von Studien seit 2013, dass Momente, die man mit dem Handy festhalten, also Fotos machen, Filmen, uns gar nicht einprägen. Wir haben tausende von Bildern auf unserem Handy, das machen wir nicht. Also es gibt schon Räume...
Du springst da so drüber, sag das nochmal. Also kognitiv speichern wir Momente anders ab, wenn wir sie auf dem Handy festhalten, wo sie dann in unseren 8000 Fotos noch mehr verschwinden. Ja. Aber wir verzichten auf den wahren Moment, ohne dafür ein etwas Adäquates zu bekommen.
Genau. Und es ist so, wir dokumentieren ja auch permanent dann. Also wir haben so eine Sammelwut bekommen und der erste Reflex, wenn jemand was Tolles macht, Handy draufhalten, was Besonderes Handy draufhalten. Das heißt, wir lernen das gar nicht mehr für uns selber abzuspeichern. Unser Gehirn ist natürlich dann auch bequem und sagt, okay, das ist im Äther, also im Internet oder in der Cloud. Das muss ich mir auch gar nicht merken. Und der fotografiert wird, das Kind auch nicht. Also das sind so Punkte. Und da muss man sich immer überlegen, was ist mir jetzt wichtiger? Will ich danach ein Fotoalbum machen von dem netten Ausflug? Okay, verstanden. Aber wir machen es ja reflexhaft permanent. Und Und genauso ist es eben auch jetzt mit den E-Mails oder mit dem WhatsApp oder mit den, wir schauen auf TikTok Videos an oder was auch immer wir da machen. Sobald das Kind in der Nähe ist, schaut es uns an, spricht mit uns, wir kriegen es vielleicht gar nicht mit. Und das ist vielen Eltern gar nicht so bewusst. Und das klingt jetzt erstmal so, ja, übertrieben und, ne. Aber wie oft machen wir das? Das machen wir verhältnismäßig oft und deswegen würde ich Eltern empfehlen, Rituale einzuführen. Zum Beispiel beim Essen, Abendessen gar kein Handy. Bei Ausflügen gar kein Handy. Zu Hause tatsächlich vielleicht das Handy weg oder Handyzeiten. Man kann ja sagen, jetzt um 14, 15 Uhr, da bin ich am Rechner, am Handy und so weiter. Das sind halt Themen, die müssen wir machen, weil unsere Kinder sind keine Digitalmenschen. Das sind erstmal ganz normale Analogmenschen. Die kommen auf die Welt mit den Fähigkeiten, die wir noch vor 50 Jahren auch so hatten oder vor 1000 Jahren und wie auch immer. Und die lernen halt durch uns. Sie lernen halt diese Punkte. Und es ist eigentlich ganz wichtig, Körpersprache konkurrent zu deuten. Der schaut jetzt grimmig, der sagt was Komisches, das passt nicht. Also jeder kennt ja der Lehrer, der immer so ganz schlimm dann, oh, da gibt es jetzt einen Verweis und wir wussten, kommt, der redet nur. Warum? Weil das Körpersprache nicht funktioniert. Das hat nicht gestimmt, das war nicht kongruent, das war nicht schlüssig. Aber wenn wir das gar nicht mehr gut können, dann sehen wir auch die Aussagen mehr im Schwarz-Weiß, mehr im Absolut. Wir können das gar nicht mehr unterscheiden. Das sind ja auch nur kleine Nuancen und das... Es ist ja immer nur, wenn es so extrem passiert, aber das ist ja wieder eine Schwierigkeit, die wir unseren Kindern mehr mitgeben an der Stelle. Und da kann sich jeder selber reinversetzen. Man kann sich ja zurückerinnern, als wir dann jung waren, 4 Jahre oder 5 Jahre jung, wie wäre denn das für uns gewesen? Wir sprechen mit unseren Eltern, sagen etwas Schlimmes und die reagieren körpersprachlich anders, weil sie in dem Moment auf dem Handy irgendwie eine Nachricht bekommen haben oder in dieser Nachricht noch vertieft sind. Wie wirkt denn das für uns? Oder auch, wie wirkt die Situation, ich bin mal am Spielplatz, ich bin zum 7. Mal auf der Rutsche und beim 8. Mal sieht es meine Mama, weil sie das Handy weglegt. So, warum ist sie überhaupt in diesem Spielplatz? Kann man sich alles fragen, warum sind überhaupt andere Eltern im Spielplatz? Ein Spielplatz ist nicht ein Elternplatz, aber so ist es halt. Und jetzt lege ich das Handy weg und sehe, dass die da oben ist. Und ich denke, das ist total gefährlich, das ist so eine wackelige Rutsche. Und ich sage, was machst du da oben? Ist doch gefährlich. So, und jetzt versuche ich mich nochmal in das Kind reinzuversetzen. Das mache ich aber 7 Mal, wo es nicht gefährlich war. Und jetzt ist es plötzlich, was habe ich anders gemacht? Was ist ein Thema? Und das sind alles Themen, mit denen die Kinder halt umgehen lernen müssen und bewältigen müssen und dann halt auch die Aussagen der Eltern schlechter einschätzen können. Das ist halt eine Wirkfolge. Ja.
Gibt es irgendwelche Forschungshypothesen, einen Zusammenhang? Weil ich glaube, alle Eltern würden sagen, sie möchten, dass ihr Kind nicht zu früh zu viel am Handy ist. Mhm. Auf der anderen Seite wissen wir, dass sich Kinder alles abschauen an Verhalten. Also mein Sohn macht gerade alles, was ich mache. Einfach so,
Lernender Modell.
Lernen nennt man das, genau. So, wissen wir oder glauben wir zu verstehen, was es in so einer frühkindlichen Phase macht, wenn die Beobachtung war, meine Eltern sind immer am Handy, dass das auch die eigene Nutzungsfrequenz in einem Alter, wo es dann ein eigenes Handy hat mit 10, 15, wie auch immer, beeinflusst in irgendeiner Form?
Naja, dazu gibt es noch keine so Langzeitstudien, aber man kann sich ja das vorstellen. Also meine Eltern sind permanent da, dadurch ist es ja irgendwie immer mehrwertstiftend assoziiert oder positiv konnotiert oder wie auch immer, weil meine Eltern ja das Handy omnipräsent benutzen, so wie wir uns jeden Tag anziehen, wenn wir rausgehen. Da ist das halt einfach Essen. Ganz normal. Ja, genau. Ein ganz normaler Alltag. Und die Kinder können sich ein Leben so gar nicht mehr ohne vorstellen. Also das ist schon mal der Punkt. Und wir sehen das auch am Nutzungsverhalten, dass die Kinder immer früher, immer länger an den Smartphones sind. Also als wir uns noch das letzte Mal getroffen haben, da war das noch nicht die Regel, dass Grundschulkinder jetzt alle ein Handy haben. Aber das ist heute tatsächlich eher die Regel, dass die meisten Grundschulkinder ein Handy haben, permanent WhatsApp-Nachrichten schicken. Und dann haben wir Eltern, die sagen, um Gottes Willen, mein Kind soll kein Außenseiter werden. Deswegen kaufe ich sofort das Smartphone, am besten das Neueste, weil in dieser WhatsApp-Gruppe, wenn das nicht Teil davon ist, dann wird es ein Außenseiter. Und das finde ich ganz spannend, weil wenn wir Eltern fragen, sie sollen ihr Kind beschreiben, dann beschreiben die das oft überdurchschnittlich. Überschnittlich begabt, überschnittlich toll und so weiter. Wir nennen das Verzerrungseffekt, ne? Also Überschätzungsillusion ist das, die Überschätzungsillusion. Und jetzt höre ich das auch permanent, ich bin der Größte, Schönste, Beste, Tollste. Und jetzt sage ich, liebe Mama, Papa, ich will ein Handy wie alle anderen auch eins und da ist eine WhatsApp-Gruppe. Und jetzt sagt aber meine Eltern denken, um Gottes Willen, bevor mein Kind ein Außenseiter wird, kaufe ich sofort eins. Das ist ein Widerspruch. Wenn ich der Schönste, Beste, Tollste bin, dann interessiert mich nicht, was die Masse macht. So, vor allem bin ich ein Außenseiter, wenn ich der Beste bin, weil ich dann eh nicht Teil der Gauss-Normalverteilung bin, also in der Mitte jedenfalls, ich bin dann eher so am äußeren Rand. So, und jetzt nehme ich dieses Handy, kriege dieses Handy und das meiste, was ich dort konsumiere, ist eigentlich Social Media. Und da sehe ich jeden Tag, 95-97% übrigens folgen regelmäßig Influencern, und da sehe ich jeden Tag keine Reichweite, keine Follower, ich bin ein Niemand. Und diese WhatsApp-Gruppe ist nur ein minimaler Teil von meinem kompletten Konsum, den ich habe. Und das ist ja ein Dilemma, das wir da haben. So, auf der einen Seite das, was meine Eltern verbal sagen, auf der anderen Seite, wie sie agieren, und dann, was die digitale Realität mir widerspiegelt.
Wie ist die Lösung dafür? Wenn deine Kinder, und ich glaube, das können Tausende bestätigen, dass der Einstieg der Diskussion immer dieses, ich muss in der WhatsApp-Gruppe der Klasse oder wie auch immer sein, und dann geht's in Wege, wo man es nicht hinhaben will.
Wie war das damals eigentlich bei den Eltern? Da gab es zwei Elternteile, also als die Eltern selber Kinder waren. Da gab es die Eltern, die gesagt haben, wir sind nicht alle anderen, Punkt. Super blödes Argument. Oder es gab das andere, wenn alle aus dem Fenster springen, machst du das auch. Noch blöderes Argument, weil was hat das aus dem Fenster springen, wo soll ich hinterher springen? Ich habe mir als Kind immer gedacht, das ist dann der EG, und weil die Tür klemmt und es brennt, müssen halt alle rausgehen. Ich habe nie vorgestellt, aus dem 12. Stock zu springen. War für mich total unsinniges Argument. Aber Ende der Diskussion. Und wir hatten nicht alle einen Gameboy, Walkman, Discman und sind nie Außenseiter geworden. So, wir sind nie Außenseiter geworden, das war der Punkt. Wir haben das vielleicht dann kompensiert, man war da vielleicht gut in Sport und schlecht in Mathe, man ist nie ein Außenseiter geworden, weil man einfach andere Optionen hatte. Aber heute bringen wir unseren Kindern bei, bitte achte, und ich überspitze nochmal, genau, tu nichts genau, was die Masse macht, und mach das der Masse nach, weil deine Persönlichkeit interessiert niemanden. So, und auch uns nicht. Mach das, was die Masse, weil wir glauben dir, wir trauen dir gar nichts zu. Nicht einmal, dass du als Einziger ohne Handy bestehen kannst. Weil in der Theorie ist ja so, wenn mein Kind wirklich beliebt wäre oder Freunde hätte, dann würden die das umgehen, dann würden die, okay, dann ist halt, dann schicken sie halt an die Mutter die wichtige Nachricht aufs Handy und sagen, hier, wir treffen uns, bitte sag dem Finn oder Pascal oder wie auch immer Bescheid, dass wir uns da dann treffen. Da gäbe es Möglichkeiten, aber so. Und wenn ich jetzt, das beschreibe ich auch in meinem Buch, wenn Eltern jetzt das Gefühl haben, dass das alle Eltern machen, prüfen sie das doch einfach mal. Fragen sie doch mal die anderen Eltern, wer das macht. Und in den meisten Fällen sind es nur 20-30% am Anfang. Das sind ganz wenige. Das heißt, man könnte sagen, du, ich habe mit allen Eltern gesprochen, das sind nur ein ganz kleiner Teil, der dem Kind jetzt ein Handy gibt. Die meisten nicht. Und dann kann man sagen, liebe Eltern, lasst uns vereinbaren, wir geben dieses Jahr eben alle noch kein Handy. Und diese WhatsApp-Gruppe gibt es noch nicht. Wir machen das über den klassischen Weg. Das kann man ja machen. Die Eltern könnten sich ja digital wehren, indem sie ein digitales Forum machen, wo die Eltern drin sind und sagen, hier, lass uns das doch einfach stillschweigend vereinbaren. Also das
freiwillige Selbstverpflichtung.
Genau, das beschreibe ich da, und da gibt es ganz spannende Fälle in Amerika, wo das super funktioniert. Dadurch habe ich auch diese Idee, das ist also schon geproved, das funktioniert, das kann man gut machen, und so kann man sich auch wehren gegen diese Ängste der Eltern, dass mein Kind da auf jeden Fall ein Außenseiter wird. Ich sage dann immer ganz keck, es wird auch alles nur nicht ein Außenseiter, weil ich ja ein Kind beibringe, bitte schau die ganze Zeit, was die Masse macht, und dackel hinterher.
In dem Kontext durfte ich eine wahnsinnig, wie ich finde, hohe Zahl oder interessante Zahl lesen in deinem Buch, die sagt, 92% der befragten Schüler sprechen sich für ein komplettes Tablet-Verbot an Grundschulen aus. Da leitet sich natürlich die Frage ab, warum wollen denn die Kinder selber strengere Regeln als die, die für die Regeln zuständig sind? Lehrer, Politiker, Kultusministerium etc. Du bist da in diesen Diskussionen hautnah dabei. Was läuft da falsch?
Weil die Kinder die Betroffenen sind. Also was falsch läuft, ist, dass wir denken, wir haben die Digitalisierung verschlafen und die müssen wir den Kleinkindern aufholen. Anstatt, dass wir erstmal die Erwachsenen bilden, Lehrer bilden und so weiter. Und dann höre ich immer, also etwa 50% der jungen Menschen sagen Altersbeschränkung für Social Media ab 16 und 30% sagen Altersbeschränkung ab 18 und etwa 7-9% sagen Altersbeschränkung ab 21. Das heißt, wenn wir das mal kumulieren, sind wir ungefähr auch wieder bei diesen 90% der Jungen, die sagen, bitte Altersbeschränkung. Warum? Weil wenn es für alle beschränkt ist, habe ich nicht das Gefühl, was zu verpassen. Ja. 75% sagen, sie fühlen sich schlechter nach dem Social Media Konsum als davor, und etwa 50% wünschen sich TikTok, wenn nie erfunden worden. Das sagen die
Betroffenen. 4%?
50%, 54%. Sagen, sie wünschen sich TikTok, wenn sie erfunden wurden. Das ist jetzt die Realität der Betroffenen. Und warum denken wir dennoch anders? Jetzt gibt es Leute, oh, wir müssen die Jungen auf die Digitalisierung vorbereiten. Dann denke ich mir, auf was? Wischen und liken? Das haben die innerhalb von 2 Minuten drauf. Was ist? Das ist die Vorbereitung. Ja, wir müssen anstatt Verbote, müssen wir jetzt die digitale Bildung vorantreiben. Dann sage ich, ja, in welcher Realität lebt ihr denn? Wenn wir jetzt anfangen, die Unis umzustrukturieren und sagen, wir machen jetzt curricular, bringen jetzt diese ganze Digitalisierungsthematik rein in die Lehrerfortbildung. Das fangen wir heute an und sagen, KI muss rein, ChatGPT, alles wunderbar. So, bis die Lehrer fertig sind, 5 Jahre, dann nochmal 2 Jahre Referendariat, wie auch immer, sind es mal 7 Jahre vergangen. So in 7 Jahren ist das Wissen so überholt, das bringt gar nichts. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema und das können wir nicht einfach über digitale Kompetenz vermitteln, wo ich mal frage, was ist denn damit gemeint? Ich sehe immer noch kein Programmieren, ich sehe immer noch kein Ethik, ne? Wie gehen wir eigentlich mit Fake News um? Das findet ja alles nicht statt, sondern wenn man jetzt schaut, dann gibt es eine Lern-App und wir dürfen auf PowerPoint eine Präsentation machen. Ja, das ist das Verständnis von Digitalisierung. So, und da sehen wir ja schon, das wäre das Verständnis in den 90ern gewesen für Digitalisierung, aber nicht in der heutigen Zeit. Also es ist alles unsinnig und wir sehen halt einfach, dass es nur negative Folgen hat. Also natürlich spricht man dann erstmal ein Verbot aus und natürlich müssen wir parallel dazu die digitale Bildung forcieren. Wir müssen beides machen, aber nicht das eine oder andere. Mir kommt es immer so vor wie, ja, wir wissen, dass Alkohol schädlich ist, aber alle trinken und wir müssen erstmal die Lehrer ausbilden, damit sie den Schülern vermitteln, wie gefährlich Alkohol ist, so. So, und dann trinken die heimlich weiter. Oder die Idee, wenn man es verbieten, dann werden die es noch mehr machen. Da denke ich mir, die kennen die Nutzungszahlen gar nicht. Die wissen gar nicht, dass das teilweise 8 bis 10 Stunden am Tag sind. Was sollen die denn noch mehr machen? Jedes Verbot würde dann für eine Reduktion sorgen. Und den jungen Menschen, den Betroffenen, geht es halt darum und sagen, die sagen selber, ein analoger Unterricht gefällt uns mehr als ein digitaler. Da ist zwar am Anfang, ne, wir kriegen die Tablets, da ist die Motivation da, das macht den Spaß, aber nach 2 Wochen halt nicht mehr und da sinkt es. Mhm. Die sagen, natürlich ist der physische Austausch mit den anderen viel interessanter und die sind permanent auf ihrem Handy, die sind in ihrer Welt und so weiter. Und die Betroffenen sprechen halt völlig anders darüber und ich kann auch all das digitale Wissen unglaublich gut analog vermitteln. Unglaublich gut. Wenn wir uns zurückerinnern in Physik, keine Ahnung, wir lernen den Ottomotor, sind wir auch nicht mit dem Physiklehrer um Kreis gefahren im Auto. So, sondern wir haben den einfach auch analog gelernt. Also all das kann ich Kindern erstmal analog beibringen und das Rüstzeug auch.
Stimmt es? Ich habe das jetzt nur aus der Distanz aufgefasst, habe es aber nicht recherchiert, dass in Norwegen, wo die digitale Bildung ja schon ein paar Jahre, 5 bis 7, sagt man, voraus ist und man jetzt in Studien sieht, dass es nicht die gewünschten Vorteile auf die jungen Kinder hat, dass da schon wieder der Gang zurückgedreht wird und dass wir das auch lernen dürften.
Schweden und so weiter, also alle Länder gehen zurück. Kein Land hat einen positiven Effekt. Und wir wissen aus vielen Studien, dass analoges Lernen immer dem Digitalen überlegen ist. In allen Fächern, vor allem in den MINT-Fächern.
Warum geht Deutschland dann nach wie vor jetzt den nachweislich in anderen Ländern, die nicht weit entfernt sind, geografisch widerlegten Weg?
Da gibt es viele Gründe. Also wir haben den Digitalpakt. Wir haben in den meisten Fällen sind Kultusminister keine Pädagogen, Psychologen, Soziologen, sondern in den meisten Fällen Juristen. Gibt es Übersetzungsfehler. Dann gibt es einfach die Idee, vermute ich, dass wir die Idee haben, wir sind digital so abgehängt, wir müssen da jetzt eben bei den Kindern das aufholen. Und nochmal, das kann ich wunderbar analog machen. Dafür brauche ich aber auch Lehrer, die das auch können. So, ich kann ja nicht einfach Tablets austeilen, ohne die Lehrer darauf vorzubereiten und so weiter. Und es gibt da überhaupt noch kein, ja, es gibt schon, aber nicht komplett so Didaktikkonzepte, wie setze ich das wirklich ein, was ist da sinnig, was ist da zielführend, sondern alle rudern und schwimmen so ein bisschen und jetzt werden halt wirklich tatsächlich Tablets kräftig ausgeteilt, so an der Stelle. Also Laptop wäre besser, wo man programmieren lernt an der Stelle. Ich muss ja nicht immer so fischen und liken und so. Das sind alles solche Themen und ich rate dann immer den Lehrern, mach doch mal den einen Unterricht komplett digital und zwar komplett. Wir sind immer fragmentiert in der digitalen Welt. Wir sind nie 100%ig drin. Wir unterhalten uns, schauen uns im Handy und unterhalten uns weiter. Also wir haben immer so diese Aufmerksamkeitsdiffusion. Aber geh doch mal 100%ig rein. Da wirst du merken, wie anstrengend das ist, dass wir das nicht einmal 45 Minuten durchhalten können. Und mach den gleichen Unterricht nochmal analog und frag die Kinder dann, versetzt natürlich, 2 Wochen später, was sie behalten haben. So, und dann werden sie das Ergebnis sehen. Also das, wir müssen Wissen vermitteln und die Kinder nicht an Zwischen und Liken hinbringen. Und jetzt stelle ich mir das so vor, ich teile Tablets aus in der Grundschule. Und jetzt ist mein Kind die ganze Zeit am Tablet. Jetzt komme ich als Vater, Mutter irgendwie heim und sage, was machst denn du? Ja, Hausaufgaben. So. Und es kann stimmen, es kann aber auch sein, dass jetzt schnell halt YouTube weggewischt wird und dann das. So, und was macht mein Kind das Gleiche, was es die ganze Zeit macht, ist am Tablet. Das sind halt einfach solche Themen und da finde ich, sollten wir bedachter rangehen, als wir es machen. Und Digitalisierung ist nicht Tablet, sondern da steckt mehr dahinter.
Siehst du da Initiativen, um das Ruder in irgendeine Form zu korrigieren oder läuft das im Moment einfach so unkontrolliert nach vorne?
Nö, ich sehe vor allem von der EU, ich sehe, dass immer mehr Debatten, das was ich schon seit 6 Jahren sage, das findet jetzt auch statt, diese Debatten, man diskutiert, man macht es auf 14, okay, immerhin, Also ich hätte es noch höher älter gemacht, aufgrund der Umfragen, die wir halt einfach gemacht haben. Also da passiert schon einiges. Man sieht auch, die sehen auch, dass das in anderen Ländern schwierig ist. Man sieht, dass das in Australien ganz gut läuft.
Kannst du da ein paar Details nennen? Weil viele haben mal die Headline gesehen, Australien startet. Aber was sieht man da in den ersten Wochen und Monaten?
Also Australien hat das umgesetzt mit dragonischen Folgen. Also wenn da irgendwie die Plattformbetreiber müssen dann viel zahlen, wenn das irgendwie kommt. Wir haben, der EU führt mir ja jetzt das Digital Identity Wallet ein. Das heißt, also man kann relativ schnell, könnte man eigentlich die Plattform dazu zwingen zu sagen, hier die Person muss 16 oder 18 sein. Ich könnte auch einfach meinen Personalausweis hinhängen und dann mit einem Face-Ding könnte es machen. Natürlich kann man es umgehen, um Gottes Willen. Ja, man kann auch Zigaretten umgehen, aber wenn wir sagen, es ist verboten, dann ist es schon mal, dann sehe ich einen 12-Jährigen rauchen sehe, dann kann ich schon mal sagen, hier nicht okay. Also so, das ist eben so eine Möglichkeit. Und wenn man jetzt in Generationen denken, dann wird die nächste Kohorte oder Generation, die dann damit konfrontiert oder in dem Alter ist, wissen, okay, kann ich erst ab 18 machen. Ich habe ja gar nicht den Need, das jetzt zu machen, so wie wir zum Beispiel den Führerschein mit 14 noch gar nicht haben wollten, weil das für uns gar nicht stimmt. Ne? Wir wussten, das geht erst mit 18. Und wenn wir dann an Generationen denken, kommen wir dann ein Stück weiter, weil die immer davon, da umgehen dieses Verbot, ja, das werden sie 10 Jahre umgehen. Ne? Nee, eben nicht, weil die nächste Generation, für die kommen ja dann schon anders rein oder anders dran. Dann gibt es ja schon keine Influencer, die so jung sind. Dann gibt's, das gibt es ja in der Wirkfolge dann alles gar nicht. Da müsste man schauen, und auch Influencer, können wir sagen, hier sorgt man dafür, dass dich keine Kinder folgen oder wie auch immer und so fort. Also da könnte man vieles machen, also da, wenn man wollte. Das sehe ich schon möglich. Und es gibt relativ viele Experimente jetzt, wo man auch Kinder in der Schule, in der Grundschule einfach mal gesagt hat, wir 2 Wochen lang müsst ihr euer Handy weggeben oder abgeben. Und man hat dann gemerkt, nach einer Woche, dass dann Konflikte runtergehen, Mobbing geht runter, die können sich besser konzentrieren, also nur positive Wirkfolgen. Jetzt kann man sagen, ja klar, das Experiment wollte das ja in die Richtung machen, aber es waren unabhängig von welchen Kulturkreisen viele Experimente, die immer wieder zum gleichen Ergebnis kamen. So, und es ist doch auch klar, stellen wir uns einfach mal vor, ich gehe mit meinen Freunden ins Freibad. Ich bin 14 Jahre jung. So, was hat man früher gemacht? Man hat die Bravo gelesen, als Beispiel, oder EMP oder wie auch immer. Aber wir hatten irgendwie die gleichen Zeitschriften, wir hatten auch den gleichen Inhalt, wir konnten über die gleichen, auf Seite 4 über das gleiche Thema reden, Dr. Sommer oder was auch immer, das waren immer Themen, über die reden konnten. Aber
die Viva-Charts.
Genau. Und diese Zeitschrift war endlich, da war die fertig und dann ist man ins Wasser gehupft oder so. Stell es einfach mal heute vor, ich schaue dann einfach auf mein Smartphone, ich werde ganz anders bespielt als du, es gibt keine Themen, über die wir reden können, ich wische dann weiter und irgendwie ist das Ganze unendlich. Also dieses Infinity Scroll. Und das sorgt dafür, dass ich auch stundenlang drin bin. Und ich habe gar keine Themen, die ich mit meinen Freunden besprechen kann. So jetzt mal überspitzt. Natürlich werden die schon auch das eine oder andere Thema haben, aber wir machen es schwieriger. So, und der Austausch findet schwieriger statt. Und eigentlich brauche ich die Freunde auch gar nicht. Ich kann auch alleine aufs Tablet schauen und so weiter. Und das haben wir auch gesehen. Während der Corona-Pandemie wurde das Ganze ja nochmal verstärkt. Da wurde es ja auch noch forciert, staatlich zu sagen, hier, schau bitte weiter auf den Tablet und treff dich ja nicht mit den anderen. War ja dann so eine Folge. Und da haben wir schon eine Generation, die dadurch auch ein Stück weit das antrainiert wurde. Klar, war es ja auch nicht unendlich lang, aber das Ganze hat es nochmal verstärkt. Also war nicht der Auslöser, um Gottes Willen, aber es war ein Verstärker.
Ich möchte nochmal ein Thema ein bisschen schwenken, und zwar, als wir uns vor 2,5 Jahren gesprochen haben, da hast du mir, und das ist wirklich hängen geblieben, dieses Phänomen mitgeteilt, dass Kinder sehr wachsam dafür sind, welche Situationen Eltern fotografieren und welche nicht. Dass das schon so zu so einer Art Währung für Aufmerksamkeit, für wie süß bin ich, wie tolle Sachen mache ich etc. Gemacht hat. Und da gucken wir sehr stark drauf und wollen das auch priorisieren. Und jetzt in diesem Buch sprichst du auch über das Thema Loben insgesamt. Du hast vorhin schon gesagt, wenn man Dinge, vielleicht sogar Banalitäten, immer auf gleiche Art lohnt, dann verwässert der Effekt von Loben. Und du hast hier 2 Begriffe erwähnt, die ich spannend fand, und zwar Anstrengungslob versus Fähigkeitenlob. Das eine ist das eher gute Loben, das andere eher nicht so. Also erklär uns bitte mal diese beiden Begriffe und welche Fehler du auch bei Menschen, die da nicht so einen Fokus drauf haben, siehst, mit welchen und welche Folgen das für die Kinder haben kann.
Ich spreche von Überloben. So an der Stelle, naja, wenn das Lob halt einfach zu pauschal ist, dann habe ich überhaupt kein, auf was referiert das. Man kann sich das auch vorstellen in der Arbeit, da kommt dann ein, der Vorgesetzte, der gar nicht weiß, was ich gemacht habe, sagt, oh, das ist super. was bedeutet das für mich? Wie kann ich das einsetzen? Oder ne, wenn man immer so was Ganzheitliches, Pauschales sagt, dann ist das, verpufft es halt einfach. Mhm. Wer ist es, wenn ich es einfach detailliert sage? Was ist da jetzt genau passiert? Wo war das? Und ich merke, das war für das Kind extrem schwierig, das zu machen, das hast du ja noch geschafft. Dann bin ich auch körpersprachekongruenter. Das, was ich sage, das Lob, das sieht man dann auch. Man kann das immer ganz gut dann auch an gestigen Mimiken deuten. Ich versuche das immer so zu vermitteln. Wenn du im Einkauf bist an der Kasse und die sagen schönen Tag noch und man denkt, ja, sag's deinem Gesicht, aber nicht mir, ne, weil man merkt nicht dieser schöne Tag, sondern es ist einfach eine Floskel, die wirkt bei uns nicht. Aber wenn das wirklich jemand herzlich meint und dann sehen wir das, dann wirkt das halt so. Und wenn ich jetzt mich angestrengt habe und ich kriege ein Lob und das ist wirklich was Tolles, dann ist das natürlich für mich ein Motivator. Aber wenn das halt einfach ist, das ist toll und ich wüsste, das Kind könnte noch viel, viel mehr. Ne? Aber ich will, oh nee, das soll sich ja nicht anstrengen und so. Dann kann das ja auch dazu führen, dass ich gar nicht mehr so viel machen muss. Das reicht ja schon. Das reicht ja schon. Das ist so wie, wie heute, mehr Lehrer berichten, es gibt immer mehr Kinder, die dann, da gibt es so Zusatzpunkte, die gar nicht mehr machen. Weil es reicht ja schon. Das ist ja schon alles da. Ne? Soll ich noch den Zusatz machen? Das reicht ja alles schon. Oder ich muss das Buch nicht mehr lesen. ChatGPT fasst mir das zusammen. Das reicht ja schon. Die Hausaufgaben, 75% der Jugendlichen machen Hausaufgaben über ChatGPT mittlerweile. Und das reicht ja schon. So, ich habe weder trainiert, noch ist es ein Response für den Lehrer. Wie gut können die Kinder das? Und die haben das Gefühl, ja, war doch jetzt eine smarte Shortcut, mhm, da jetzt die Hausaufgaben so zu machen. Haben auch noch das Gefühl der Überlegenheit und das reicht ja schon. Das ist eben so das Thema. Und ich kriege halt dann eine gute Note oder kriege einen guten, das ist toll gemacht und gut ist es. Und das verstärkt dann natürlich dann das Gegenteil.
Mhm. Und ich halte es... Ich habe einen Hund oder zwei Hunde gehabt und bei Hunden, gerade Labradore, sind ja dafür bekannt, dass sie extrem gefallen wollen. Und was ich meinem Sohn wünsche, ist, dass er nicht zu sehr so konditioniert wird wie ein Labrador, dass er die Dinge nur macht, um von uns einen Fein zu kriegen, Leckerli im übertragenen Sinne zu bekommen, sondern sich selber die Anerkennung und das Lob bekommt. An welchen Stellen müssen wir hier aufpassen, dass wir eben nicht zu sehr die Kinder darauf konditionieren, selbst wenn es auch für Anstrengung war etc. Aber wo ist noch das sinnvolle Lob, das bestärkende Lob und wo geht es in die Richtung, dass die externe Anerkennung zur wichtigsten und einzigen Währung wird?
Ganz simpel runtergebrochen, wenn das Kind sich steigert, wenn wir sehen, okay, das hat es ja noch nie geschafft, also das ist jetzt wirklich toll. Aber wenn es eben so diese Minimalanforderung ist, dann würde ich auch das nicht machen. So. Eigentlich, keine Ahnung, im Sport, jetzt macht er 5 Liegestützen und ich weiß, 5 schafft er immer. Mhm. Er schafft aber 15. Sag ich, wow, toll. So. Aber beim nächsten Mal darf ich bei den 15 nicht, dann könnte es ja auch schon 20 sein. Also so könnte ich das quasi auch ein Stück steigern. Mhm. Es ist ein ganz simples Beispiel. Mhm.
Und wenn wir uns jetzt ansehen, man kann ja auch den Prozess bewerten oder loben und nur das Ergebnis. Also zum Beispiel, man hat zwar nicht gelernt, hat die 1 aber bekommen, wird dafür gelobt, weil die Eltern finden eine 1 toll und man kann sehr viel geübt haben, gelernt haben, sich richtig angestrengt haben, aber nur eine 2- bekommen haben und man kriegt eine auf den Deckel, sag ich mal so im übertragenen Sinne. Wozu führt das in der psychologischen Struktur der Kinder über Zeit?
Also der Prozess, den würde ich loben. Tatsächlich. Also die Note ist dann eine Folge. Es kann auch sein, dass er aufgeregt war, was vergessen hat und so weiter. Das ist dann ewig schade. Aber den Prozess würde ich loben. Mhm. Ich sehe das auch beim Kreativprozess. Der Kreativprozess hat ja ganz, ganz viele Punkte. So, ne? Das sind ganz, ganz viele Punkte. Und eigentlich ist der Prozess für mich das Bessere. So, ne, das Brainstorming am Anfang und so. Und das Ergebnis ist dann einfach so ein Gesamtbild. So. Und das sollte für sich stehen. Das sollte ja quasi der 1, sollte ja dem Kind quasi schon Response genug sein. Das muss ich nicht nochmal bewerten. So, oder nochmal irgendwie vor uns sanktionieren, positiv wie negativ. Sondern das ist ja dann schon die Folge. Aber der Prozess, den würde ich eher unterstützen.
Ich muss ja an eine Aussage von Thomas Tuchel denken. Ich habe den schon ein, zwei Mal erwähnt hier, aber ich mache es nochmal, weil es hier gut passt. Er wurde von einem Reporter interviewt, wo seine Mannschaft verloren hatte, aber er ziemlich überschwänglich und begeistert von seinem Team gesprochen hat. Und der Reporter war total irritiert, so nach dem Motto, ob er das Ergebnis gar nicht mitbekommen hätte. Und hat ihn da in die Richtung so ein bisschen gefragt. Und dann ist er wirklich sehr direkt und emotional geworden. Und er hat gesagt, dass nur Menschen, die keine Ahnung vom Fußball haben, immer nur aufs Ergebnis gucken. Denn wenn seine Mannschaft seinen Plan Plan umsetzt, dann lobt er sie, auch wenn sie verloren haben, weil er glaubt, wenn sie über eine Saison, über mehrere Saisons den Plan umsetzen, dann werden sie ihre Erfolge erzielen. Mhm. Auf der anderen Seite kritisiert er sie auch stark, wenn sie zwar gewonnen haben, aber sich nicht an den Plan gehalten haben. So, und aber gerade Menschen, die wenig Ahnung von Materie haben, hängen sich immer nur am Ergebnis auf, ob das Fußball, mhm, ob das die Leistung der Kinder ist, und kommen da teilweise einfach zu falschen Anreizsystemen.
Genau, oder weil sie den Plan nicht kennen. Also das muss man dazu sagen, wenn der Plan nicht sichtbar ist, ist er für den Reporter erstmal schwerer zu sehen. Aber ich gebe da Tuchel recht, weil wenn ich den Prozess sehe, dass mein Kind fleißig lernt und es sich vernünftig aneignet, aber dann in der Klausur hat es halt nicht gereicht oder wie auch immer, aber dieser Lernprozess, darauf baut es ja auf. Mhm. Das ist beim nächsten Mal dann noch einfacher und noch einfacher. Wenn ich aber nur das Ergebnis sehe, wie auch immer das vielleicht sogar ermauschelt wurde, dann kann das eben auch in die falsche Richtung gehen. Deswegen ist dieser Prozess, der dann progressiv angerichtet, ausgelegt ist, finde ich immer sinniger. Das ist aber von Fall zu Fall, muss man es halt immer unterscheiden und sehen und so weiter an der Stelle. Aber eigentlich ist das so die Idee, was auch Tuchel wahrscheinlich meinte.
Lass uns zum Schluss nochmal zum Tablet zurückkommen, weil da hatte ich dich ganz am Anfang unterbrochen, weil ich glaube, das kennen viele. Eigentlich möchte man die Kinder nicht vors Tablet sitzen, aber dann ist es doch angenehmer, wenn man noch abends kochen muss, man selber müde ist oder so und gefühlt mal eine halbe Stunde Freiraum möchte oder was auch immer die Use Cases sind. Nimm uns doch bitte nochmal mit, wozu das führt im Sinn von Vernachlässigung, von Routinen entwickeln etc., wenn man das auf regelmäßiger, auf täglicher Ebene tut und was vielleicht auch aus deiner Familie, aus deiner Expertise Alternativen wären, die auch realistisch in den Alltag passen.
Also in den Tablets schauen die Kinder dann oft Dinge an, die anders strukturiert sind, als wir das früher erlebt haben. Ich mache das immer ganz gerne am Beispiel von Nils Holgersson aus. Den hatte ich als kleines Kind gesehen. So. Genau. Und deswegen wollte ich unbedingt mal nach Lappland übrigens. So, ja, weil der ist auf die Reise gegangen und das war schon ein bisschen chronologisch, ne? Weil irgendwann musste er wieder zurückkommen. Das heißt also, die Folgen haben mehr oder weniger auch aufeinander aufgebaut. Auch bei anderen Dingen waren das so. Es gab schon auch welche, wo das nicht so der Fall war, aber es war schon sinnig, das zu verfolgen. Das kam aber nur einmal in der Woche. Das kam dann, keine Ahnung, 15 Uhr oder so und jetzt ist es 14.30 Uhr oder 17 Uhr. Und jetzt war man eine halbe Stunde davor, man musste ja irgendwie diese Zeit kompensieren, bis dann, man durfte ja den Anfang nicht verpassen. Und das hat man dann irgendwie, hat man sich selber beschäftigt. So, man hat also gelernt, mit Langeweile zu copen, also zu bewältigen, ne? Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Das passiert heute nicht mehr. Ich kann das Tablet anschauen, ich kann in die Paw Patrol Folge rein oder Bluey oder Paw Patrol ist einmal das beste Beispiel, kann ich mittendrin rein, da gibt es überhaupt keinen Aufbau. Das baut gar nicht auf. Wir haben einen unglaublich schnellen Richtungswechsel. So, und Kinder sind da erstmal so drin, die kannst du dann gar nicht mehr rausholen. Wenn man sagt, jetzt Essen fertig, die sind immer noch drin. Nee, ich will das noch zu Ende schauen, das. Dann schreien sie, ich meine, das kennen alle Eltern. Und wenn die Eltern noch mitschauen und die ganzen Hunde kennen, dann ist da nicht einmal ein eigener Erlebnisraum. Das versuche ich dann immer zu erklären. Als wir Master of the Universe geschaut hätten, wir hätten alle aufgehört, das zu schauen, wenn meine Eltern plötzlich Skeletor, He-Man und so einordnen könnten. Die haben da nichts verloren in diesem Wirkraum. Aber das ist eben so das Problem. Und Kinder lernen dann gar nicht mehr so diese halbe Stunde bis zum Essen in irgendeiner Form selber zu copen. Das könnten die aber. Und das können die als Kinder auch spielerisch lernen. Aber wenn ich die natürlich ins Tablet hinfütter, sozusagen, dann wird der auch belohnt, also Dopamin ausgeschüttet. Ich freue mich dann auf das Tablet, dann ist das Tablet das Highlight. Und dann fange ich auf jeden Fall an zu quengeln, weil ich das Tablet will. Mir geht es nicht ums Essen, mir geht es nicht um diese Langeweile zu bewältigen, sondern mir geht es nur noch darum, das Tablet zu bekommen. Also fange ich das immer früher an und dann ist es irgendwann ein Ritual. So, und das merken wir gar nicht, weil es im ersten Moment erstmal bequem ist. Das ist im ersten Moment erstmal angenehm. Wir haben unsere Ruhe. Wenn man Kinder vor dem Tablet sitzt, ist wirklich eine unglaubliche Ruhe. Uns ist das auch immer unangenehmer. Und zu Hause kann ich das nur einigermaßen machen. Wie mache ich das aber, wenn ich irgendwo in der freien Wildbahn bin, im Restaurant oder wie auch immer, mein Kind schreit, das wird ja heute gar nicht mehr akzeptiert. Heute wird in der Gesellschaft das ja gar nicht mehr akzeptiert oder wir reden uns ein, dass es nicht mehr akzeptiert wird. Und dann ist das Tablet natürlich extrem dienlich. So, das ist eben dann so eine Folge und das ist alles konditioniert. Und da würde ich sagen, versuchen Sie das einfach nicht zu machen, zu reduzieren. So an der Stelle vielleicht gar nicht. Und in Urlaub fahren mit dem Tablet finde ich einen totalen Schwachsinn. Dann brauche ich nicht in Urlaub fahren. Also da bin ich knallhart und sage, das geht gar nicht. Kinder im Auto ein Tablet geben, das finde ich ganz fatal. Und dann vor allem, nimm mal an, da hinten sind dann zwei Kinder und jeder schaut in sein Tablet, auch noch was anderes. Also da, oder spielt dann Computer, warum fährt man dann in Urlaub? Das ist ja dann auch nur, dass man es abgehakt hat. Und da denke ich mir immer, da gibt's so viele Dinge, die dann verloren gehen. Und wenn man dann die Kinder dann fragt in 10 Jahren, wie war der Urlaub, dann wissen sie das alles gar nicht mehr. Und wenn sie den ganzen Tag dann TikTok schauen, die wissen ja gar nicht, was sie angeschaut haben. Also wir werden berauscht mit Dingen, die wir nicht einmal uns merken. Also es ist einfach auch, muss man sagen, auch verschwendete Zeit. Und ja, jetzt sagen dann mir viele Eltern, wenn ich da in Gespräche bin, ja, aber ich kann doch mein Kind nicht 3 Stunden aus dem Fenster schauen lassen. Dann sage ich, doch. Genau das.
Nummernschilder erraten.
Oder mit dem anderen Kind sprechen, mit den Eltern sprechen, sich da unterhalten. Vielleicht von mir aus ein gemeinsames Hörspiel anhören. Oder irgendwas, machen Sie die gemeinsamen Wirkräume, machen Sie das. Also ein gemeinsames Hörspiel geht wunderbar. Was ich empfehle, ist zum Beispiel 3 Fragezeichen Kids oder 3 Fragezeichen anhören, oder wie auch immer. Das habe ich als Kind auch angehört, das kann ich als Erwachsener immer noch hören. Es kann ja irgendwas sein, was beide gefallen. Da gibt es Möglichkeiten, das zu machen, aber Tablet, ich würde auch ein Tablet gar nicht erst mitnehmen. Ja, was ist, wenn es regnet? Ja, dann muss man halt den Regen bewältigen. Es wird immer mal wieder regnen, aber Tablet mitnehmen würde ich gar nicht. Handy daheim lassen geht ja gar nicht bei weiteren Reisen, weil wir mit dem Handy ja alles bezahlen, alles machen, um Gottes Willen. Aber einfach da bewusster damit umgehen, das würde schon ganz, ganz viel helfen.
Was sagst du Menschen, die sagen, Pepper Woods zum Beispiel ist ein ganz toller pädagogischer Auftrag, die Geschichten, die die Kinder da erleben, das ist was, was fürs Leben vorbereitet etc. Was antwortest du solchen Menschen?
Naja, Pepper Woods oder Bluey oder sowas, die haben solche Themen, ist auch recht kurz. Das sind immer so 8 Minuten. Mhm. Man kann es auf eine Folge beschränken und that's it. Das kann man auch sagen, okay, das machen wir einmal in der Woche, oder man kann das ja einfach reduzieren. Mhm. Und aber die Message, die da gesendet wird, das unterstelle ich mal, dass das alle Eltern selber vermitteln könnten mit einem gesunden Menschenverstand. Also da brauche ich jetzt nicht Pepper Woods, um zu wissen, wie man Kind erzieht oder das Kind erklären. Das ist auch mein Auftrag als Eltern, das zu vermitteln. Ich finde auch, ich bin auch kein großer Fan von Erziehungsratgebern, um ehrlich zu sein. In den meisten Erziehungsratgebern wird auch so eine Utopie dargestellt, wie so ein wie so eine Laborsituation, und so funktioniert es nicht. Und dann wird, und mein Kind, ich habe das auch irgendwie geschafft, man muss geduldig sein. Naja, brauchen wir eigentlich alles gar nicht. Wir müssen einfach unser Bauchgefühl wieder aktivieren, einen gesunden Menschenverstand und einfach denken, was hat uns gut getan, was funktioniert, und uns auch gar nicht so sehr von der Masse beeinflussen lassen, von der Gesellschaft und von dem neuesten Erziehungstrend, sondern einfach, was wir sinnig halten. Und dann wird es auch. Also in den 80% der Fällen haben wir ein ganz gutes Bauchgefühl und können auch ganz gut entscheiden. Da sollten wir uns wieder mehr drauf verlassen.
Ich habe hier im Podcast immer eine letzte Frage, die sich auch auf den Titel bezieht. Die passt heute nicht ganz, weil wir nicht über dein Leben gesprochen haben. Deshalb möchte ich sie etwas abändern. Und zwar, wenn wir jetzt nochmal die Eltern ansprechen von Kindern. Wie glaubst du, wenn sie das Thema Langeweile wieder, wie du skizziert hast und in dem Buch noch wunderschön ausführst, wenn das wieder, ich sag mal, alters- und artgerechter ins Leben involviert wird? Welche mittel- und langfristigen Auswirkungen wird es darauf haben, wie ihre Kinder die Auf und Abs, die Höhen und Tiefen des Lebens bewältigen können?
Wir werden Rückschläge als Teil des Lebens mehr akzeptieren und wir könnten dann auch das Positive besser bewerten und wir würden ein gesamtheitliches Bild bekommen. Heute haben wir viele junge Menschen, die in die Arbeitswelt kommen und einen sehr starken Fokus auf das Minus haben. Ich muss Überstunden machen, das muss ich nur machen, nö, da gehe ich lieber in den nächsten. Also während wir Kohorten davor im Arbeitsmarkt haben, die das inkludiert haben, gesagt, okay, das Minus gehört genauso wie das Plus dazu, muss man halt mal machen. Man muss auch mal am Wochenende arbeiten, zum Beispiel Feuerwehr, Polizei, Kranken oder nachts, das gehört einfach dazu, das ist Teil davon. Und dadurch nehme ich es weniger stark negativ wahr. So, und das wäre zum Beispiel eine Folge davon, dass wir die negativen Dinge zwar wahrnehmen, aber nicht so als belastend wahrnehmen, weil die werden eben kommen, die gehören eben alle auch dazu, und das ist ein wichtiger Punkt, das ist auch sehr wichtig für die Kinder und das ist ein großes Rüstzeug, das wir mitgeben.
Absolut, das heißt, selbst wenn es in der Situation Kinder erziehen darf, auch anstrengend sein, ich glaube, das ist auch was, was Menschen hilft, dass wir nicht überall den einfachsten, den effizientesten, den kürzesten Weg gehen, sondern es darf anstrengend sein, die Nächte dürfen kurz sein, man darf Konflikte mit den Kindern auch austragen, wenn sie im richtigen Rahmen sind. Und dann kann man den Menschen und den Kindern auch die Kompetenzen mitgeben, die wir lernen durften, und wir sie deren nicht berauben.
Genau, und Erziehung ist halt eben keine Checkliste.
Ja, Sag das nochmal kurz. Ich meine, man kann sich darunter was vorstellen. Darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, aber gib da nochmal kurz
die wichtigsten Punkte. Viele sagen, check, jetzt haben wir eine Wohnung, check, ihr Kind kommt, check, jetzt muss es in den besten Kindergarten, check, jetzt versuche ich das Kind vegan zu ernähren, check. Also alles wie eine Checkliste. Ja, lassen Sie sich einfach auf das Kind ein. Also was das Kind braucht, die Bedürfnisse, sie sind unterschiedlich. Und wichtig ist, dass der Kindergeburtstag dem Kind gefällt, nicht den Eltern. So, es ist eben, Erziehung ist eben keine Checkliste. So versuche ich das immer zu erklären.
Ja, macht total Sinn. Lieber Rüdiger, vielen Dank, dass du auch heute wieder deine Weisheiten geteilt hast. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du bist ja eine Maschine, was neue Bücher betrifft. Es ist schon etwas Neues am Horizont. Wir sagen noch nichts, aber du wirst wiederkommen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Bis dahin, dir noch viel Spaß beim Schreiben und vielen Dank für alles.
Sehr, sehr gerne.